Hallo, herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Ausgabe vom Racing Block Podcast. Diesmal ist es die Ausgabe vom 19. April 2012. Wir haben ein ziemlich vollgepacktes Programm heute mit sehr vielen Serien. So im Kurzdurchlauf machen wir natürlich die Formel 1, kurz die NASCAR, da gibt es nicht so viel zu bereden nach dem Rennen am Wochenende. Dann haben wir aber natürlich noch den Ausblick auf das Rennen in Kansas, der NASCAR. Dann reden wir über die WTCC. Wir sprechen kurz über die 4GT. Wir haben die VLN im Programm und die Formel Nippon ist auch noch dabei. Es gibt also eine ganze Menge. Und die 4GT, nicht zu vergessen, die ja am Wochenende ihr Rennen fährt. Es ist also eine ganze Menge dabei und deswegen fangen wir irgendwie auch direkt an. Und ich frage einfach auch mal in die Runde oder vielleicht fange ich mit Jan immer an. Das ist immer ein bisschen schlecht, in Konferenzen in die Runde zu fragen. Fange ich mal mit Jan an. Rennen am Wochenende der Formel 1. Da konnte man ja schon sagen, das war eines der besten Trockenrennen, was wir in den letzten Jahr oder so gesehen haben, ne? Mit.
Ja, das definitiv und auch wieder mit einem doch überraschenden Sieger, vor allen Dingen effektiv relativ klar. Also es war wirklich wieder ein sehr gutes Rennen und man hat jetzt drei Rennen hinter sich und ein Kräfteverhältnis ist so wirklich immer noch nicht aufstellbar, was irgendwie aussagekräftig wäre. Vor allen Dingen unter den ersten fünf Teams ist das nicht wirklich klar, weil das auch von Strecke zu Strecke sich so stark unterscheidet. Und das kann auch dieses Wochenende in Bahrain schon wieder alles anders aussehen, weil viele ja meinten, dass für Mercedes in dem Rennen einiges zusammengekommen ist an günstigen Rahmenbedingungen, also kühle Temperaturen, passende Strecke und so weiter.
Ja, also sehe ich genauso. Ich hatte eigentlich auch so ein bisschen gedacht, so Malaysia zeigt dann schon irgendwie einen Hinweis, wie die Hackordnung ist, aber Shanghai hat das dann wieder so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ich glaube, was aber klar ist, ist, dass tatsächlich Red Bull ein größeres Problem hat, als man vor der Saison angenommen hat. Also man hat sie ja tatsächlich, und ich auch, quasi schon per se zu den Favoriten auserkoren, weil was soll da bitte schön schiefgehen? Letztendlich ist der RB8 eine Evolution des RB7. Die Regeln haben sich zwar in einigen Punkten natürlich verändert, vor allen Dingen mit dem fehlenden angeblasenen Diffusor, aber im Grunde ist man ja erstmal davon ausgegangen, dass die Änderungen nicht so stark sind oder nicht so tief eingreifen in die Aerodynamik und das Chassis, dass der Red Bull auf jeden Fall weiter zu den Top 2, Top 3 Autos zählt. Und das sehe ich irgendwie nach dem Wochenende nicht ganz so.
Nee, vor allem, was ich mich frage, also man hat ja im Qualifying, den Qualifying-Vorteil hat man ja komplett verloren, ist mein Vettel auf 11 in der Quali, das war ja schon fast desaströs und das war ja nicht so, dass Vettel eine Runde hatte und da behindert wurde, sondern Vettel hatte drei Runden und das war konstant die gleiche Zeit. Also da war nichts mit Behinderung oder mal einen kleinen Fehler drin gehabt oder so, sondern das Auto gab einfach nicht mehr her. Und vielleicht ist der Red Bull oder war der Red Bull auch letztes Jahr, das würde auch die etwas schwächeren Leistungen von Weber immer erklären, vielleicht ist er nur wirklich schnell, wenn er frei fahren kann. Und im Feld selber funktioniert das Auto vielleicht nicht so gut oder zumindest diese Saison funktioniert das im Feld selber nicht so gut, wobei der Rennspeed immer noch wesentlich besser ist als der Quali-Speed.
Also man muss aber dazu sagen, oder dazu sollte man zumindest mal auch von der Seite feststellen, das Feld ist extrem eng zusammen. Wenn man sich das Klassement der zweiten Quali-Session anschaut, dann sieht man, dass Webber da die schnellste Zeit gefahren ist mit 1:35,7. Und Vettel ist rausgefallen mit einer 1:36,0. Also wir reden über 3 Zehntel.
Ja, das.
In denen sich das Ganze abspielt. Und das ist halt, also ich kann mich nicht daran erinnern in den letzten Jahren an eine zweite Quali-Session, die so eng war. Also wo es wirklich um Zehntel, nicht nur um Zehntel, sondern um Hundertstel ging.
Ja, ich meine, allein das Rennen zwischen Platz 1 und 17 liegt etwas über eine Minute. Also,
Genau, auch im Rennen,
das
ja.
ist der schiere Wahnsinn im Prinzip.
Also die Quali-Schwäche von Red Bull ist sicherlich da. Also das muss man klar sehen. Ich meine, Webber hat zwar in der dritten Quali-Session diese 35,7 nicht mehr wiederholen können. Damit wäre er auf Platz 4 gewesen in der Qualifikation, was ein ordentliches Ergebnis gewesen wäre und wo er zumindest bis auf ein paar Tausendstel an den Zeiten von McLaren dran gewesen wäre. Aber es ist trotzdem offensichtlich, dass es Probleme gibt. Die beiden, die sind ja am Wochenende, also Red Bull sind am Wochenende zwei verschiedene Auspuffkonfigurationen gefahren. Das ist ja hinlänglich auch berichtet worden vorher. Das ist halt auch, finde ich, ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass man nicht so richtig, auch vor dem Rennen nicht so richtig wusste, was eigentlich die bessere Variante ist. Und diese Auspuffkonfiguration ist ja dann schon eine sehr, also das scheint ja in diesem Jahr zumindest sehr viel Einfluss zu haben auf die Leistung des Fahrzeugs. Also wie der Auspuff angelegt ist, also wo er genau aus der Heckverkleidung beziehungsweise aus der Seitenverkleidung rauskommt, wie dann die Auspuffgase über das Heck geleitet werden, das scheint zumindest in diesem sehr engen Feld, was wir haben, sehr viel auszumachen. Und offensichtlich war man sich bei Red Bull absolut nicht sicher, mit welcher Variante man tatsächlich besser unterwegs ist. Offensichtlich ist es die Variante, die Weber gefahren ist, also die neue, die man ja relativ kurzfristig noch eingebaut hat. Aber mir zeigt das eben, dass man so ein bisschen im Nebel stochert bei Red Bull.
Die Variante, die Vettel gefahren ist, ist ja eine relativ simple, die im Grunde der Ursprungsvariante bei der Vorstellung des Wagens oder beim ersten Test sehr ähnelt. Und es war ja, als dann Red Bull ein paar Tage vor Testende mit dieser anderen, mit der neueren Variante ankam, so das Rätsel, ist das jetzt, hatten die das eh schon quasi die ganze Zeit da liegen und wollten es nur nicht zeigen, oder haben die das wirklich nochmal eben so schnell nachentwickelt? Und
Das war eine
jetzt, ja,
Nachentwicklung.
jetzt scheint es ja klar zu sein, dass es auf jeden Fall eine Nachentwicklung war, weil man, also ich hatte eigentlich eher damit gerechnet, dass man da was geheim halten wollte und es deshalb nicht gezeigt hat. Aber jetzt scheint es wohl doch in die andere Richtung gegangen zu sein.
Da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es eine Nachentwicklung war, weil die haben die so kurzfristig an dem letzten Test reingebracht und sind ja auch kaum, haben ja auch kaum damit fahren können wegen technischer Probleme. Die sind ja praktisch mit einem neuen Heck schon nach Australien gefahren und also ziemlich ungetestet, hatte glaube ich 70 Runden irgendwie auf dem Buckel oder so. Also das war nix.
Ja, das Heck hatten sie doch irgendwie am vorletzten Testtag gebracht und dann hat Vettel das Auto ins Kies gefeuert und dann fehlten ja nochmal Testrunden dafür. Aber das Komische ist halt, also ich hätte eher bei McLaren erwartet, die ja den sehr unkonventionellen Weg mit der nicht eingedellten Nase gegangen sind, dass sie vielleicht das Auto nicht verstehen. Aber anscheinend verstehen sie das Auto und Red Bull versteht das Auto komischerweise nicht mehr. Weil, dass man mit zwei unterschiedlichen Auspuffkonfigurationen fährt, nicht weiß, welche die richtige ist, dass jetzt in Anführungsstrichen plötzlich Webber immer vor Vettel steht. Also zumindest im Qualifying, das sind halt Sachen, die schon etwas komisch sind. Und da hat, muss man, China schon erschreckenderweise aufgezeigt, dass Red Bull sich doch nach Bahrain müssen die sich was überlegen für die Europarennen.
Das werden sie wahrscheinlich schon tun. Gehe ich fest davon aus, dass da irgendwie auch ein größeres Update kommt. Man darf natürlich jetzt wieder China nicht als Maßstab wiederum nehmen, weil, wie du eben auch schon richtig gesagt hast, ist Temperatur und der Asphalt und die Strecke sind eben ziemlich besonders. Du hast gerade in China relativ wenig schnelle Kurven. Also das hat wieder eine andere Auswirkung vielleicht auf die Fahrzeuge. Klar ist ja ganz offensichtlich, dass es allen Teams sehr schwer fällt, und dazu gehören wirklich alle. Es gibt, glaube ich, bisher kein Team, das es durchgehend geschafft hat, dieses Reifenfenster wirklich genau zu treffen. Ferrari hat es irgendwie ganz gut geschafft in Malaysia, bei abtrocknender Strecke, ganz offensichtlich, da ein ganz gutes System hinbekommen. Mercedes hat es in Shanghai gut geschafft. McLaren hat es in Australien irgendwie gut hinbekommen. Aber durchweg wirklich eine konstante Leistung hat man ja von kaum einem Team gesehen. Was ja schon erstaunlich ist, vielleicht noch von allen die konstanteste Leistung, vielleicht bisher von McLaren, aber sowohl in China als auch in Malaysia ist es halt denen auch schwer gefallen, im Rennen sich dann durchzusetzen.
Was halt bei McLaren relativ spannend ist, man hat irgendwie das Gefühl, so nach dem Training und auch größtenteils nach dem Qualifying, dass die Autos halt verdammt schnell sind. Und man allgemein, also zumindest dieses eine Zehntel schneller als die anderen im Qualifying. Und dass man halt davon ausgeht, dass sie im Rennen doch zum Beispiel den Mercedes um einiges überlegen sind. Aber dann kommt im Rennen irgendwas immer dazwischen, also sei es nun der Regen oder das Reifenfenster wird nicht getroffen oder ein schlechter Stopp, wie bei Button. Oder. Ich meine, gut, effektiv haben sie jetzt beide Fahrer auf 1 und 2 in der WM-Wertung. Weil Hamilton einfach sehr konstant immer dritte Plätze eingefahren hat, bisher nur. Was halt angesichts der hohen Varianz an Fahrern auf dem Treppchen bisher die WM-Führung quasi bringt. Aber es hat halt bisher nur in Melbourne gereicht bisher für McLaren, obwohl sie vermutlich auf allen drei Strecken mit das beste Auto hatten.
Zumindest das konstanteste Auto, das also konstanteste, auch was dann auch den Einsatz der Reifen angeht. Aber wie gesagt, in Malaysia hatten sie einfach das Problem, dass sie da tatsächlich dann im Platz 3 steckte Hamilton fest. Der ist ja auch nicht nach vorne gekommen. Auch als die Strecke dann trocken war und er auf Slicks unterwegs war, konnte er den Abstand zu Perez und Alonso nicht runterfahren. Also auch das ist nicht passiert. Also es ist schon irgendwie extrem spannend und Bahrain ist dann halt mal wieder eine ganz andere Kiste. Du hast eine Strecke, die Australien so ein bisschen ähnlich ist, weil du ein bisschen Stop and Go hast, also wenig schnelle Kurven wieder, aber viele Geraden und viele enge Kurven. Und gleichzeitig hast du halt diese unerhört hohen Temperaturen und du hast halt immer noch das Problem mit dem Sand auf der Strecke, das ist ja auch hinlänglich bekannt. Und da weiß ja auch kein Mensch, wie die Reifen dann da wieder mit umgehen und so. Also
Bahrain kann auch wieder was komplett anderes werden. Also vor allem bei Mercedes wird das spannend jetzt zu sehen. Ich meine, sie haben jetzt den ersten Sieg, fast muss man ja sagen, endlich eingefahren. Also weil die Erwartungen, also jetzt mal unabhängig davon, was das Auto effektiv hergegeben hat die letzten 2 Jahre, die Erwartungen waren ja eigentlich schon da. Und jetzt haben sie durch Rosberg das erste Rennen gewonnen. Und ja, jetzt wird aber in China kam halt sehr viel zusammen, kühle Temperaturen, die Strecke hat gepasst, sie haben das Reifenfenster gut getroffen. In Bahrain hat man völlig andere Temperaturen, eine andere Streckencharakteristik. Da wird es vermutlich nicht nochmal so einfach, in Anführungsstrichen, obwohl ihnen der Quali-Speed dann natürlich auch wieder einiges bringen könnte.
Ja, auf eine Runde, denke ich, werden die Mercedes weiterhin nicht das Problem haben, sondern es ist dann halt wieder über die Distanz, wo das Problem dann vielleicht wieder kommt, dass die Reifen einfach zu schnell dann abbaut oder ab einem bestimmten Punkt abbaut. Nun ist Bahrain aber eine Strecke, wo du durchaus 3 Stops machen kannst. Und angeblich hat man ja wohl auch bei der Abstimmung was gefunden, was jetzt auch diesen Reifen Verschleiß, den sie hatten, ein bisschen reduzieren soll oder dass er nicht mehr ganz so stark auftritt. Ich meine, in China, wie gesagt, kann man jetzt viel hin und her spekulieren, passte es ja. Rosberg ist sehr lange, sehr konstante Zeiten gefahren, hat ja behauptet nach dem Rennen, dass er auch, wenn Button eben enger hinter ihm gewesen wäre, noch hätte zulegen können. Ist natürlich immer hätte, wäre, wenn, weiß man im Nachhinein nicht, aber es ist zumindest so, dass die Mercedes schon, also dass der Chassis tatsächlich, obwohl es abgrundtief hässlich ist, möchte ich an dieser Stelle nochmal einwerfen, dass es tatsächlich so gut funktioniert, auch dass auch auf verschiedenen Strecken gut funktioniert, dass sie offensichtlich halt mittlerweile, ich denke mal so auf Platz 2 in der Rangfolge durchaus zu sehen sind.
Ja, was ja doch sehr überraschend ist, oder zumindest etwas überraschend. Vor allen Dingen, man hat ja gesehen, was passiert, wenn die Reifen wirklich einbrechen bei Raikön, der innerhalb von 4 Runden von Platz 4 auf 14 durchgereicht wurde. Oder so. Also wäre das Rosberg passiert, dann wäre es vorne auch mit 20 Sekunden Vorsprung genauso vorbei gewesen. Weil die Reifen klar, dann ja 5 Sekunden pro Runde oder so verlieren. Das ist ja dann, der absolute Wahnsinn, wenn die wirklich kaputt sind.
Also. Ja, und Raikön war halt, ich glaube, die Reifen von Raikön waren, ich glaube, 8 Runden älter oder 9 Runden älter als die von Rosberg. Ja. Also der ist relativ früh, ich glaube, in Runde 26 ist er reingekommen zu seinem zweiten Stopp und ist dann durchgefahren, also knapp 30 Runden. Und das haben die Reifen halt dann nicht mitgemacht. Und bei Rosberg waren es, glaube ich, 22 Runden oder so, die er gefahren ist mit dem letzten Satz.
Wobei das Komische ist ja, dass man ja eigentlich gesagt hat, dass Lotus einen sehr niedrigen Reifenverschleiß hat. Oder?
Ja, aber du siehst halt, und das hast du ja auch bei Vettel gesehen, der ja, glaube ich, Runde 29 drin war oder so. Du hast ja auch gesehen, dem ist es ja ähnlich gegangen. Also er hat einfach das Glück gehabt, dass er einfach die 3 Runden oder 4 Runden später als Räikkönen drin war. Und da haben die Reifen dann ein bisschen länger gehalten, aber letztendlich war er dann am Schluss halt auch, wie man schön sagt, Sitting Duck. Also er konnte sich auch nicht mehr wehren.
Nö.
Und Grosjean war in der letzten Runde sehr knapp hinter ihm. Hätte ihn wahrscheinlich, wenn das Rennen noch eine Runde weitergegangen wäre, wahrscheinlich auch noch geschnappt. Das ist, du siehst einfach, die Reifen, wenn sie fertig sind, sind sie fertig. Also dann brechen sie so stark ein, dass du nichts mehr machen kannst. Bei den Rundenzeiten oder beziehungsweise bei Räikkönen muss man natürlich noch dazu sagen, dass dadurch, dass er halt so viel auf der schmutzigen Seite gefahren ist, also da versucht hat, halt die Innenlinie zu blockieren, damit man ihn nicht überholen kann, hat er sich natürlich den ganzen Dreck irgendwie auch noch auf die Reifen gefahren. Also diese Unmengen von Reifenabrieb, die neben der Ideallinie lagen. Und das führt dann natürlich dann wieder dazu, dass es den Reifen auch nicht mehr passt und so weiter. Also das ist alles schon sehr, 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 sehr merkwürdig dieses Jahr mit den Reifen. Also wie schnell sie halt, wie gesagt, oder beziehungsweise wie eng das Fenster ist, in dem man sich da bewegt, wo die Reifen dann optimal funktionieren.
Ja, und vor allem, wenn man es halt nach hinten raus verpasst, dann ist halt praktisch das Rennen vorbei. Also kann man es abschreiben. Das ist auch sauber war, also die Ergebnisse geben das jetzt nicht so ganz wieder, aber an sich, glaube ich, wäre auf alle Fälle mehr drin gewesen in China
Ja.
für sie als nur irgendwie Platz 10 für Kobayashi.
Was? Ja gut, der hat ein bisschen Start verpennt. Das war halt ein bisschen Pech. Aber sie haben auch, ich meine, das Feld liegt halt so eng zusammen, wie du ja eben gesagt hast. Also zwischen Platz 2 und Platz 17 sind es 40 Sekunden. Man hat es ja gesehen, diesen Zug von Fahrzeugen, den es da gab. Also teilweise lag ja Platz 2 bis 10 irgendwie innerhalb von 3 bis 5 Sekunden. Du kannst dann halt auch schwer wieder überholen, weil du in dem Moment, wo du dann halt auch im Verkehr steckst, forderst du die Reifen auch wieder mehr. Das heißt, du hast einen höheren Verschleiß. Offensichtlich sind die Fahrzeuge so gleich und auch was die Geschwindigkeit angeht, so gleich, dass du eben auch kaum vorbeikommst. Du hast so ein bisschen dieses Phänomen, dass du zwar spannende Zweikämpfe hast, aber gleichzeitig, wenn du vor dir einen hast, der seine Runden fährt perfekt runter, wie das Räikkönen ja lange gemacht hat, kommst du halt nicht vorbei.
Ja, also das würde auf alle Fälle bei Rhein, vor allem bei der Hitze, die da herrschen wird,
Ja.
wird sehr spannend zu sehen, wie die Reifen sich denn da verhalten. Also das kann ja wieder anders sein.
Zumal man mit der gleichen Mischung fährt wie in China, ne? Also man fährt wieder Soft Medium und dementsprechend bin ich auch mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass das hängt wieder mit dem Asphalt zusammen und so weiter, aber ich von der Strategie her gehe ich auch eher davon aus, dass es ein Drei-Stopp-Rennen wird bei den meisten, mindestens.
Ja, mit Soft Medium wird das, glaube ich, eher schwer. Also, weil wenn das da die 38, 39 Grad Lufttemperatur hat,
Ja.
ich glaube nicht, dass man dann da wirklich mit zwei Stopps vernünftig fahren kann. Also.
Wird mit Sicherheit schwer. Ich denke aber auch für die Mercedes-Fans, die jetzt zuhören und sich schon freuen aufs Wochenende, ich glaube, dass die Trauben für Mercedes immer noch relativ hoch hängen. Also man sollte jetzt nicht davon ausgehen, nur weil Rosberg ein relativ dominantes Rennen gefahren ist, dass das in Bahrain wieder der Fall sein wird. Das kann genauso gut nach hinten losgehen. Und du siehst dann vielleicht, dass sie sich eben hinter McLaren oder vielleicht auch hinter einem Lotus einsortieren müssen. Vielleicht im Training oder in der Quali vielleicht nicht zwingend, aber im Rennen dann auf jeden Fall. Also das kann für Mercedes auch schnell wieder bedeuten, dass sie auf ihrem üblichen Platz 4 bis 7 irgendwo einlaufen, in Bahrain. Also da möchte ich auch keine Vorhersage machen.
Wollte ich gerade sagen, im Qualifying würde ich die Mercedes allerdings relativ weit oben ansehen, weil Bahrain hat ja viele Geraden. Das müsste dem Wagen eigentlich ziemlich gut entgegenkommen, mit seinem DRS. Von daher, da würde ich die Autos relativ gut einschätzen. Wie es dann im Rennen aussieht, boah,
Ja, auf eine Runde, ja, gebe
Ja.
ich dir völlig recht. Es kann auch gut sein, dass wir wieder einen Rosberg oder vielleicht auch einen
Ja.
Schumacher auf der Pole haben. Also die Möglichkeit ist durchaus da. Dieses WDAC-System, was sie fahren, also mit diesem angeblasenen Heck- und Frontflügel, was sie da machen, scheint ja doch zumindest die, vor allen Dingen, also Brawn hat mal vor ein paar Wochen gesagt, das würde vielleicht ein, zwei Zehntel ausmachen. Aber wenn du halt siehst, dass in der zweiten Quali-Session, wie gesagt, 3 Zehntel zwischen Platz 1 und Platz
Ja.
11 entschieden haben, dann ist es natürlich plötzlich so ein Riesenvorteil, der dich dann eben auf die Pole bringen kann. Und ja, auch, dann gilt dann wieder halt die Sache, wenn du halt vorne in Clean Air fährst und eben nicht großartig im Zweikämpfe verstrickt bist, dann kann es eben auch bedeuten, dass dein Reifenabrieb dann anders ist und besser ist und du dann eben auch vorne bleiben kannst. Du hast eben vorne auch ganz andere Möglichkeiten mit der Strategie zu spielen, weil du dann einfach, wie gesagt, auch nicht so weit ins Mittelfeld reinfällst normalerweise. Also das dürfte schon, das kann durchaus passieren, aber ehrlich gesagt gehe ich nicht davon aus. Ich denke, dass die Mercedes sich wahrscheinlich hinter die McLaren stellen müssen, diesmal wieder, mindestens.
Das Lustige ist ja, egal wie das in Bahrain ausgeht, dann sind die 3 Wochen Pause, dann ist die Testwoche oder die 3 Testtage und dann ist es eh wieder alles anders. Also, weil so knapp wie das zusammen ist, wenn dann ein Team in diesen 3 Wochen irgendwie einen Teil findet, was 3 Zehntel bringt, dann ist das Team dann plötzlich vorne und die anderen nur 2 Zehntel finden. Also also ich glaube, wir uns erwartet da mindestens bis zur Mitte der Saison, vielleicht ist es dann etwas klarer, aber bis dahin eine sehr abwechslungsreiche Saison, wahrscheinlich auch mit sehr abwechslungsreichen Fahrern auf dem Podest. Also.
Ja, man muss zwei Sachen vielleicht noch dazu sagen. Das eine ist halt, es gibt im Mai, in der ersten Maiwoche, ich glaube, zweiter, dritter sind die Testfahrten, oder gibt es Testfahrten in Mugello. Dort kann man also dann auch die neuen Teile testen. Ferrari wird da sehr viel anbringen. Ich habe heute gelesen, dass McLaren allerdings nicht mit Button und Hamilton vor Ort sein wird. Also man wird wohl fahren, aber nicht mit den beiden Einsatzfahrern, sondern vermutlich perfekt da reinsetzen und fahren lassen, was mich ein bisschen überrascht hat,
Ja.
dass man nicht mit den Einsatzfahrern da unterwegs ist, was darauf hindeutet, dass es am McLaren zumindest bis Spanien und danach kommt ja Monaco, also dass es zumindest bis zum Rennen in Kanada keine gravierenden Änderungen geben wird am Fahrzeug. Also nichts, was so große Änderungen am Fahrzeug ist, dass man sagt, das müssen unsere Einsatzfahrer testen, ob sie damit klarkommen. Also offensichtlich ist man da, wartet man mit der Entwicklung, mit dem Entwicklungsschritt halt bis in den Juni oder was auch immer. Also so ein bisschen überrascht war ich da schon. Aber es stimmt schon, wir werden in Spanien von Red Bull wahrscheinlich Neuigkeiten sehen, wahrscheinlich auch bei Mercedes. Wir werden mit Sicherheit einen halb neuen Ferrari sehen. Man muss gucken, was Lotus und was Sauber noch anschleppen. Und auch richtig, sobald du halt einen kleinen Vorteil bei irgendetwas findest, kann dir das halt genau wieder die ein, zwei Zehntel bringen, die dich dann eben plötzlich nach vorne oder aufs Podium schieben. Richtig, was sehen wird man vermutlich erst im Juni, Juli, wo sich das dann, wo die Rennen so dicht aufeinander folgen, dass du relativ wenig Zeit für Entwicklung hast, und dementsprechend sich das Feld so ein bisschen setzt dann einfach. Und man auch dann mal mehr Erfahrung mit den Reifen hat und weiß, wie man damit umgehen soll. Und man kennt die Fenster dann besser, in denen sie funktionieren. Aber es wird, glaube ich, eine sehr, sehr abwechslungsreiche Saison. Das kann man jetzt schon sagen, so eng wie das ist. Erwähnen sollte man irgendwie an dieser Stelle auch nochmal, was mir aufgefallen ist, und das ist mir schon in Malaysia aufgefallen. Ganz offensichtlich ist Herr Räikkönen schneller in Schwung gekommen, als man ihm das zugetraut hat, ne? Ich meine, er hat ja Grosjean relativ gut im Griff gehabt.
Ja, vor allen Dingen im Vergleich zu Grosjean. Also ich meine, man muss sich ja eins klar machen, wäre Raikön nicht, also wenn die Reifen nicht eingebrochen, dann wäre Raikön da ganz solide auf 4 gefahren. Also, weil an ihm vorbeigekommen wäre, glaube ich, keiner. Das haben sie ja lang genug versucht.
Ja, richtig.
Also, und dass er jetzt Grosjean quasi so im Griff hat, ist schon ziemlich beeindruckend. Also auch ja jetzt mittlerweile in der Quali. Das muss man ihm schon hoch anrechnen.
Ja, ich meine, er ist 2 Jahre kein Formel 1 gefahren und steigt irgendwie in den Renault, will ich da und sagen, in den Lotus und Hat in Australien ein bisschen Pech gehabt, da gab es ja diese Kommunikationsprobleme irgendwie und hängt dann halt in Q3 fest, wo alle schon gesagt haben, naja, ne, ist halt noch ein bisschen angerostet, der Gute, aber mittlerweile fährt er in einem sehr engen Feld auf dem absoluten Spitzenniveau mit. Und das in einem Wagen, der jetzt im letzten Jahr auch nicht gerade zu den Besten gehörte, die sicherlich viel gefunden haben, aber vor allen Dingen mit ihrem mit ihrer Aerodynamik viel gefunden haben. Aber das fand ich schon, muss ich auch sagen, Hut ab vor Räikkönen. Ich glaube, wenn du ihn halt in, sag ich mal, auch in Mercedes oder McLaren setzen würdest, würde das, wäre auch dran.
Ja, vermute ich schon. Also kann man, bisher kann man eigentlich nichts gegen Raikkonen sagen in dieser Saison. Die Leistung stimmt.
Und wenn, weil wir auch immer mal so ein bisschen drauf rumgehackt haben auf den beiden und deswegen glaube ich, muss man auch mal ehrlicherweise den Hut ziehen oder zumindest sagen, das machen sie wirklich klasse, beide Williams-Fahrer, also sowohl Maldonado als auch Senna. Senna sicherlich noch mit Problemen in der Qualifikation, da fehlt ihm so ein bisschen die Schnelligkeit auf eine Runde, aber im Rennen wirklich phänomenal. Ich meine, Platz 7, Platz 8 in so einem engen Feld. Wenn man bedenkt, wo sie halt herkommen, wo Williams herkommt, mit einem Budget, was halt nicht so richtig da ist, oder was nicht so groß ist wie bei den anderen Teams, das ist schon eine, finde ich, ganz formidable Leistung.
Sich der
Also
Fahrer
auch im Rennen, ja.
Fahrermentor bezahlt gemacht.
Ja, im Wort. Nein, mir ist im Rennen schon aufgefallen, dass beide waren ja die ganze Zeit halt da im Mittelfeld zwischen Platz 7 und Platz 13, 14 irgendwie unterwegs. Und sie haben permanent in Zweikämpfen gesteckt. Sie haben ja auch permanent miteinander irgendwie ihre Zweikämpfe ausgefochten. Und dennoch, sie haben beide keine Fehler gemacht. Also ich habe keinen einzigen Ausrutscher gesehen. Sie haben sich ziemlich hart gegeben teilweise und sind beide aber doch mit einem sauberen Ergebnis eben nach Hause gefahren. Und diese Punkte sind für Williams ja extrem wichtig und auch die Airtime im Fernsehen, die sie dadurch haben, ist ja extrem wichtig. Das Auto ist ja relativ sponsorlos. Und was man nicht vergessen sollte, sie haben mal einfach beide Ferrari geschlagen.
Ja, also der Ferrari, klar, Sieg von Alonso in Malaysia, aber jetzt doch ein eher wieder ernüchterndes Wochenende mit Alonso auf 9 und Massa wieder im Nirgendwo. Ich glaube, 13 oder 14 ist er geworden. Was soll man dazu halt noch groß sagen? Das Auto ist halt einfach nicht gut. Und das ist auch eins der Autos mit dem wenigsten Potenzial da vorne, finde ich. Also.
Ja, das hat Pat Fry diese Woche in einem Interview mit wohl vor größerer Runde, weil Autosport hatte es drin, James Allen hat es, glaube ich, auch auf seiner Seite gehabt. Er hat wohl einigen Journalisten ein Interview gegeben in einer größeren Interviewrunde und hat eben zwei Dinge gesagt, die ich auch ganz bemerkenswert fand. Das eine war natürlich klar, wir sind irgendwie immer noch zu langsam. Das sind halt diese berühmten 5 bis 8 Zehntel, die sie in der Rennpace hinterherhängen, die ja bekannt sind. Das zweite, was er gesagt hat, die ganze Struktur, also die gesamte Prozess- und Management, Unternehmensstruktur, wie der Wagen gebaut wird bei Ferrari, stimmt nicht, waren seine Aussagen. Und das deutet ja darauf hin, dass die Probleme sowohl mit dem Wagen als auch bei Ferrari intern größer sind, als man das angenommen hat.
Wollte gerade sagen, also so, wenn ich sage, dass der ganze Entwicklungs- und Produktionsprozesse, dass im Prinzip die Struktur des Teams und die Abläufe
Ja.
nicht stimmen, was man ja von Ferrari wahrscheinlich so ziemlich am wenigsten erwarten würde, ist das schon, das ist schon sehr harsche Kritik, muss man sagen. Also.
Ja, das ist schon ganz schön hart. Und da sieht man halt, wie gesagt, wie tiefgehend die Probleme da bei Ferrari sind. Man hat jetzt auch wieder auf Massa eingeprügelt irgendwie. Aber ich meine, letztendlich ist er 5 Sekunden hinter Alonso ins Ziel gekommen. Nicht das schlechteste
Nee,
Rennen,
Massa
ne?
ist kein schlechtes Rennen gefahren. Ich fand die anderen Rennen von ihm jetzt, Australien und Malaysia, waren deutlich schlechter als jetzt Shanghai.
Tim, du musst, glaube ich, ein bisschen näher ans Mikro kommen. Du
Näher.
bist ganz,
So,
ganz
jetzt
schön, ganz
besser?
schön. Jetzt ist es ein bisschen besser, ja.
Okay. Ja, weil, nee, was ich gesagt habe, ist, Massa ist in China ein deutlich besseres Rennen als jetzt etwa in Australien oder Malaysia gefahren. Finde ich.
Ja, ich meine, Platz 13 sieht natürlich scheiße aus auf gut Deutsch, aber die beiden Sauber haben sich dazwischen geschoben. Und Alonso auf Platz 9 sieht jetzt auch nicht viel besser aus. Der hat halt ein bisschen auch eine andere Strategie gehabt. Ich glaube, man hat Massa im ersten Stint ein bisschen sehr lange draußen gelassen. Da hat er sehr viel Zeit verloren. Das hätte auch, wenn für ihn besser laufen können, als dieser Platz 13, der da am Ende rausgekommen ist.
Ich denke halt auch, dass es der Alonso-Faktor ist, der halt ein bisschen mehr aus dem Ferrari rausholt. Massa ist nicht der Top-Fahrer, der immer gut ist. Ich meine, 2008 war seine beste Saison. Da ist er, ich sag mal, über seinem Durchschnitt gefahren. Und davor und danach war irgendwie wieder der alte Massa, der in ein paar Rennen mal besser als sein Teamkollege war. Ich meine, es gab auch Rennen, da war er besser als Schumacher. Und 2008 war er deutlich besser als Räikkönen. Und danach ging es halt wieder ab in den Durchschnitt, wie er halt war. Mal lief es gut, mal lief es nicht gut. Je nachdem, wie läuft das Rennen, wie ist die Strecke, passt die zu seinem Fahrstil, wie sieht es mit den Reifen aus. Und Shanghai hat jetzt wieder halt gepasst. Mal gucken, wie es halt bei Bahrain aussehen wird.
Ja, lassen wir uns überraschen. Das Rennen findet ja dann auch mal wieder zu angenehmeren Übertragungszeiten statt, die dann wieder dem europäischen Zeitniveau dann angemessener sind. Man muss nicht mehr ganz so früh aufstehen. Die Zeiten, wie gesagt, gibt es dann in den TV-Terminen. Sind da also auf jeden Fall zu finden. Lassen wir uns überraschen, was da kommt. Worüber wir natürlich auch noch ein bisschen sprechen müssen, neben dem Sportlichen, ist natürlich die Frage, hätte das Rennen überhaupt stattfinden sollen, bei der Situation, die in Bahrain herrscht? Wie ist denn da die Meinung in der Runde?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also man ist ja im Prinzip, ist man ja jetzt irgendwie genau an dem gleichen Punkt, an dem man letztes Jahr auch war. Bloß, dass letztes Jahr halt die Organisatoren des Bahrain Grand Prix selber den Grand Prix abgesagt haben, wodurch halt unter anderem Ecclestone die Startgebühr behalten durfte oder nicht zurückzahlen durfte. Das ist eine ganze Menge Geld, ich glaube 30 Millionen oder so.
20 und 30 Millionen,
Ja,
schätze ich, ja.
also es ist eine ganze Menge Geld. Und es ist ja so, dass irgendwie in den FIA-Statuten steht, dass man, ich weiß nicht mehr genau, was der Wortlaus ist, dass man keine Diktaturen und politische Unterdrückung und so weiter unterstützen möchte. Und dann
Eigentlich steht doch, glaube ich, drin, dass man generell unpolitisch sein möchte, oder?
ja.
steht das drin? Ja, gut, also das Problem ist halt, dass man halt dahin fährt und der Grand Prix wird halt von der Königsfamilie in Bahrain getragen. Und zwar nur. Also die Strecke wurde mit deren Geld gebaut und die bezahlen für die Teams, das Ganze, den ganzen Spaß und so weiter und so fort. Und ja, man unterstützt damit halt im Prinzip die Königsfamilie, weil das halt ihr Leuchtturm-Event sozusagen ist. Und ob man dann da fahren sollte, ist zumindest höchst zweifelhaft. Vor allen Dingen, weil die Situation in Bahrain ja in den letzten 2 Monaten eher wieder immer schlimmer geworden ist als besser.
Ich sehe es eigentlich genauso. Also gerade ich meine, Bahrain ist im Grunde das am stärksten politisierte Rennen von den allen. Ich meine, es gibt ja, die meisten Rennen hängen ja irgendwie so davon ab, dass die Regierung ein bisschen was dazu tut, mal mehr, mal weniger. Aber in Bahrain ist einfach diese Vernetzung mit der Königsfamilie so stark, dass man einfach, ob Ecclestone oder Todd jetzt sagen, wir sind unpolitisch oder so, man steht einfach auf der Seite, weil man von denen dahin geholt wurde. Und deswegen denke ich, eigentlich sollte man da nicht fahren, aber naja, so ist es jetzt nicht.
Ich finde es eine ganz schwierige Sache, also einfach weil Sport jetzt mal ganz generell ist ja immer die Frage, inwieweit darf er sich, wie weit kann er und wie weit sollte er sich irgendwie in Politik einmischen. Diese Frage haben wir ja schon immer gehabt. Ich meine, wir haben das auch lange diskutiert bei den Olympischen Spielen in China. Die Formel 1 fährt auch in China. Da gab es auch andere Beispiele noch, wo man halt gesagt hat, muss man da jetzt tatsächlich eine sportliche Veranstaltung stattfinden lassen in so einem Land. Ich finde es grundsätzlich schwierig halt tatsächlich in einer Situation, und es sind ja viele Journalisten schon vor Ort, es gibt einen AP-Journalisten, der sehr viel getwittert hat in den letzten Tagen. Man hört sehr viel über Demonstrationen, die halt einen gewissen Umfang haben, wo es um Tränengas geht und wo mit Gummigeschossen geschossen wird. Dann das zweite Problem sind die bekannten Folterungen, die es wohl gegeben hat von Protestteilnehmern in den Gefängnissen. Da gibt es auch detaillierte Berichte von Reporter ohne Grenzen und auch von Amnesty International. So, gleichzeitig weiß ich halt aber auch nicht, da fehlt mir halt auch mal so ein bisschen der Einblick, inwieweit die FIA dann wieder involviert ist in diese ganze Politik. Und angeblich war man ja mehrfach da und hat sich das angeschaut und hat aber gesagt, nee, das passt schon. Ich find's extrem schwierig, zumal die Formel 1 dann ja auch Teil von so einem Politikum wird. Also das heißt, dass sie halt auch natürlich von beiden Seiten instrumentalisiert wird. Also sowohl von der Herrscherfamilie als natürlich auch von den Protestteilnehmern oder von denjenigen, die in der Opposition sind und sich da einfach in eine Lose-Lose-Situation begibt. Also sie kann da einfach nicht gewinnen, sie kann nur verlieren.
Ja, vor allem die Frage ist halt, wie hätte man es, also wie hätte man das machen sollen? Also ich meine, Ecclestone und die FIA haben ja gesagt, wir fahren dahin. Und was hätte dann passieren sollen? Theoretisch hätten halt eigentlich nur alle Teams geschlossen sagen können, wir fahren da nicht hin. Aber
Das dürfen sie
das
nicht, ja.
ist A, das dürfen sie nicht. B, die FOTA gibt es so nicht mehr. Also nicht mehr, dass sie irgendwie Macht hätte und irgendwas zu sagen hat. C, gehört einer der großen vier, nämlich McLaren, zu 50% im Prinzip Bahrain, also der Königsfamilie. Also das ist eine total, es ist im Prinzip eine total verfahrene Situation.
Ja, und du hast das ja auch nicht vergessen, dann eben dann als Vorsitzenden FOTA den McLaren-Chef Martin Whitmarsh. Ne? Und also es ist, da ziehen sehr viele Parteien irgendwie in verschiedene Richtungen. Ich denke auch, dass es letztendlich eine nicht die glücklichste Entscheidung war, dieses Rennen dort jetzt stattfinden zu lassen. Wie gesagt, einfach weil die Formel 1 nur verlieren kann. Sky Deutschland hat sich ja entschlossen, niemanden vor Ort zu haben. Also weder Tanja Bauer noch Jacques Schulz noch Marc Surer, also werden vor Ort sein. Das Rennen kommentieren die beiden aus dem Studio in München. Ich kann das nachvollziehen. Klar, bei Sky, nachdem sie gerade sehr viel Geld für die Bundesliga-Rechte ausgegeben haben, kann man auch denken, na gut, dann haben sie sich noch ein paar Flugtickets und Hotels gespart. Aber die paar tausend Euro werden das dann auch nicht mehr ausmachen, bei, was ist, 480 Millionen, die sie jetzt für die Bundesliga pro Saison zahlen dürfen. Das wird es nicht gewesen sein. Ich kann gut verstehen, wenn eine Tanja Bauer sagt, ich möchte mich diesem persönlichen Risiko, ich bin Motorsportjournalistin und keine Frontjournalistin und keine Kriegsjournalistin, ich möchte mich dem Risiko nicht aussetzen. Und will nicht, will mich, will da einfach nicht hin.
Es ist ja auch nicht nur so, dass nur Sky nicht fahren würde, sondern also das finnische Fernsehen fährt ebenfalls nicht hin.
Ah, okay, das wusste ich noch gar nicht. Okay.
Und ob Fuji TV, also das ja die Japaner, ob die hinfahren, war auch noch nicht klar. Ob die jetzt hingefahren sind, weiß ich nicht. Da gab es halt nur Gerüchte, dass die wohl auch direkte Rückflüge von China nach Japan gebucht haben und nicht hinfliegen.
Okay.
Und unter anderem, also und ein Porsche Cup Team, nämlich
MRS.
MRS, die ja auch nicht ganz unbekannt sind,
Ja.
haben gesagt, ja, wir fahren da auch nicht hin, nämlich aus Sicherheitsgründen. Also insofern glaube ich nicht, dass das bei Sky wirklich viel mit Kosten zu tun hat.
Nee, ach, das glaube ich
Also
auch nicht. Also
vor allem die Flüge sind wahrscheinlich eh schon gebucht gewesen.
ja, gut, sowas kann man natürlich absagen und so weiter, aber das glaube ich auch nicht. Wie gesagt, da geht es nicht irgendwie um die 5.000 Euro, die du dafür oder 7.000 Euro, die du dann noch für Flüge und Hotels irgendwie ausgibst. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist tatsächlich, und das kann ich auch gut nachvollziehen, dass wenn man halt, wenn eben ein Angestellter eben da in dem Sinne dann einfach Befürchtungen hat und um seine persönliche Sicherheit fürchtet, das ja auch nachvollziehbar
Was
ist.
dazu kurz, Vorsicht hat gerade im Chat geschrieben, dass heute ein von Force India geliehener Wagen mit einer Benzinbombe attackiert wurde.
Okay.
Und daraufhin verständlicherweise ein Teammember, was darin involviert war, sofort nach Hause fliegen möchte.
Also ich habe hier auch gerade einen Artikel vom Guardian von heute Abend vorliegen, wo John Yates, der anscheinend ein Berater des Bahrain der Regierung ist, also für die Polizeireform, der gesagt hat, nein, wir können natürlich Sicherheit nicht garantieren, es kann immer irgendwie was passieren und so. Und weist natürlich zum Beispiel auch auf die Möglichkeit hin, dass jemand auf die Strecke laufen könnte oder so. Das wäre ja auch nicht das erste Mal. Also, das gab es schon das ein oder andere Mal und wäre auch dieses Mal wieder eine Möglichkeit, dass jemand das eben nutzen würde, um ja seine Ziele kundzutun oder so.
In
Also
England
es
und
gibt da
Deutschland.
so viele Möglichkeiten, was da passieren kann.
Ja, wir werden, der Podcast erscheint am ja, Donnerstag morgens. Wir werden Donnerstag Mittag einen größeren Bericht haben, auch von Vorsicht geschrieben, zu diesem ganzen Themenbereich, auch sehr kritisch mit der Situation dort unten auseinandersetzt und sehr viele Hintergründe auch aufzeigt. Wir haben dann die ganz normale Formel-1-Vorschau dann am Abend. Wir haben uns entschlossen, das ein bisschen voneinander zu trennen, weil ich da auch Sport mit Politik in dem Sinne nicht vermischen möchte, aber wir ignorieren das natürlich nicht. Ich hoffe mal für alle, um das Thema Formel 1 dann ja dann auch zum Abschluss zu bringen, damit es nicht zu lang wird. Ich hoffe für alle, dass wir außer einem spannenden Rennen am Wochenende nichts anderes sehen werden. Und dass sich die Situation vor allen Dingen für die Opposition und für die Inhaftierten dort so schnell wie möglich zum Besseren wendet. Und vielleicht, und das ist ja auch so eine Hoffnung, die man haben kann, vielleicht sind die Berichte, die jetzt einlaufen über Twitter und über andere Nachrichtendienste, die über die Situation in Bahrain sehr deutlich berichten, dann auch gibt das auch nochmal einen Schubs in die richtige Richtung, dass sich die Lage dann beruhigt oder dass das Königshaus oder die Regierenden so weit unter Druck gesetzt werden, dass die nötigen Reformen in Sachen Demokratie und Menschenrechte dann dementsprechend auch schnell umgesetzt werden. Verlassen wir das Thema mal und wenden wir uns dann kurz, aber wirklich nur ganz kurz, der NASCAR zu. Hand hoch in Anführungsstrichen im Chat. Wer hat denn das Rennen komplett gesehen? Ja, wer ist denn bei eingeschlafen? Fragen wir mal so rum. Die meisten wahrscheinlich.
Also ich habe nur das Truck-Rennen aus nach Rockingham gesehen,
Das habe ich auch gesehen.
weil ich diese Strecke mal wieder sehen wollte. Aber Sprint Cup-Rennen nicht.
Also um es kurz zu machen, ich habe mich so ein bisschen durchgequält irgendwie und habe es dann so im Schnelldurchlauf dann nachträglich geguckt. Um es kurz zu machen, es war ganz schön langweilig. Es gab insgesamt zwei Gelbphasen. In Texas, nun ist Texas auch nicht bekannt dafür, dass es da immer wahnsinnig viele Gelbphasen gibt, aber es gibt zumindest schon mal dann vor allen Dingen in den letzten 50 Runden relativ spannende Rennen, aber das war dieses Mal auch nicht so. Deutlich zu sehen war im Rennen, dass die Hendrick-Teams weiter sehr gut aufgestellt sind. Also tatsächlich, Johnson war ja lang vorne und hat das Rennen ziemlich dominiert. Jeff Gordon ist am Schluss auch auf Platz 4 gelandet. Casey Kane ist Siebter geworden und Dale Earnhardt kam auf Platz 10 rein. Also komplett die gesamte Hendrick-Mannschaft in den Top 10. Das ist schon ein ziemlich ordentliches Ergebnis für das Hendrick-Filialteam, also Tony Stewart und so weiter, lief es nicht so gut. Da war es, glaube ich, jetzt nur kurz in die Liste durchgucken, Platz 24. Und Ryan Newman ist Platz 21. Also das ist nicht so wirklich gut gelaufen. Auffällig war aber auch die sehr gute Leistung von den Fords. Also klar, Greg Biffle hat gewonnen, war auch mal wieder nötig, nach den vielen guten Top-10-Ergebnissen, die er hatte, dass er mal wieder einen Sieg einfahren kann. Wir hatten dann auf Platz 5 Matt Kenseth, der sehr konstant in den letzten Rennen auch unterwegs ist. Und auch Carl Edwards mal wieder mit einem Top-10-Ergebnis. Der fährt dieses Jahr auch wieder ein bisschen unauffällig, aber ist regelmäßig in den Top-10 zu finden. Und das haben wir in den letzten Wochen immer schon mal besprochen und oder ist uns immer wieder aufgefallen, Michael Waltrip Racing mit Mark Martin auf Platz 3 und Truex auf Platz 6, was ein echt phänomenales Ergebnis ist, finde ich.
Ja, es
Für,
ist,
ja, ne, oder?
weiß ja auch keiner, woher das jetzt so plötzlich kommt, dass das jetzt so wunderbar funktioniert bei denen.
Ja.
Haben die eine Kooperation mit einem größeren Team?
Nee, die haben TRD weiter. Also die werden von Toyota Racing Development halt, kriegen die, also das haben sie ja von Anfang an irgendwie, die Motoren. Also woher die plötzlich irgendwie diesen Schwung bekommen haben, weiß ich auch nicht, weil gleichzeitig Etwas schlechter unterwegs ist ja in diesem Jahr ganz offensichtlich Joe Gibbs, die ja sonst immer das Vorzeigeteam war, die allerdings in diesem Jahr halt auch mit den TRD-Motoren fahren, also nicht mehr den eigenen, die Toyota-Motoren selber vorbereiten, sondern auch mit den in Anführungsstrichen Standardaggregaten von Toyota unterwegs sind. Und da gibt es dann doch offensichtlich leichte Unterschiede in der
Aber
Performance.
haben die nicht die eigenen Motorenleute dann zu TRD geschickt, um dann quasi das Know-how weiterzugeben?
Das haben sie gemacht, aber letztendlich, wie gesagt, den Motor, den sie halt kriegen, das ist
Ja,
halt der
der Standard.
Toyota-Motor, der Standardmotor, den jetzt halt alle fahren. Und offensichtlich hat Waltrip das aber auch auf unterschiedlichen Strecken. Also er war ja auch in Bristol gut mit dem Team. Offensichtlich hat Waltrip dieses Jahr was gefunden. Ich meine, vielleicht hat auch Mark Martin ein bisschen Know-how mitgebracht von Hendrick. Aber das sind schon ziemlich starke Ergebnisse, die er da einfährt. Und da muss ich schon sagen, echt Hut ab, gönne ich ihm auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat ja lang genug rumgekrebst und teilweise ja mit Top 35 Problemen und so weiter.
Truex ist
Aber
ja
was
verdammt
ist.
stark unterwegs. Ist ja derzeit auf Platz 4 in der Punktewertung.
Ja.
Hinter Earnhardt. Also, das ist, glaube ich, das Beste, was er hier hatte im Sprint Cup. Das zeigt halt auch nochmal so auch die
Ja.
Konstanz, die eben Michael Waltrip Racing hat.
Ja, es ist halt natürlich, ich meine, du kennst das ja aus der NASCAR-Saisons, dass es immer so ein Team gibt, das dann am Anfang der Saison ganz gut irgendwie unterwegs ist und dann versacken sie plötzlich so ab Mai, Juni, wenn es dann irgendwie so in die Sommerrennen reingeht. Und meistens tauchen dann Teams oder taucht dann, also Tony Stewart ist ja auch bekannt dafür, dass er meistens einen sehr schleppenden Beginn hat, um dann spätestens ab Juni, Juli dann so eine Aufholjagd zu starten oder dann plötzlich eben gut dabei zu sein. Aber es ist schon erstaunlich trotzdem, dass das Waltrip in diesem Jahr so gut aufgestellt ist und zumindest irgendwie vorne auch mal ein bisschen andere Farben reinbringt. Also es ist nicht immer nur Hendrick oder Roush oder Gibt es, sondern dass da eben auch jetzt ein neues Team dabei ist. Und so wie sie aufgestellt sind, ist es halt auch nur eine Frage der Zeit, bis sie den ersten oder den nächsten Sieg, sie haben ja schon ein oder zwei, glaube ich. Reutemann hat, glaube ich, einen Sieg mal in so einem Regenrennen eingefahren, als es dann abgebrochen wurde.
Genau.
Ich glaube, das war der einzige Sieg,
Das
den
war
sie haben,
das
ne?
Coke
Glaube
600,
auch.
oder?
Das war sogar das Coke 600, ja. Das ist dann abgebrochen worden, ne? Wegen Regen. Auf jeden Fall ist es eine Frage der Zeit bei der Performance, dass sie tatsächlich vorne auch mal wieder landen, was ich ihnen auch tatsächlich gönnen würde. Michael Waltrip hat da echt viel Zeit und vor allen Dingen sehr viel Geld reingesteckt in diese Geschichte. Bei den Owner Points sieht es auch so aus, dass es nach hinten relativ gesichert ist. Also es gibt eigentlich keine großen Überraschungen, die man da hinten sieht. So ein bisschen vielleicht noch, aber das wird sich sicherlich schnell ändern, ist halt Casey Kane, der auf Platz 32 noch liegt mit der 5. Also da wird man, aber da gehen wir alle davon aus, dass er sich schnell nach vorne fahren wird, sobald der einigermaßen
Ja,
läuft.
mich würde es nicht wundern, wenn zum Beispiel jetzt letztes Wochenende ein Befreiungsschlag für ihn war, aber das war ein ziemlich erfolgreiches Wochenende. Er hat Nationwide Top 10 Ergebnis gehabt, Sprint Cup Top 10 Ergebnis und das Truck-Rennen in Rocking Mountain gewonnen.
Ja. Okay.
Ja, wenn
Also würde
Fahrern
mich.
halt langweilig ist.
Wenn ihn langweilig ist und sie noch ein bisschen Geld verdienen wollen. Ja, nee, aber könnt mir vorstellen, dass es vielleicht so auch so ein Motivationsschub für ihn war, weil ich meine, langsam war er nicht. Er hat irgendwie immer ein bisschen Pech gehabt mit dem Auto auch. In den ersten Saisonrennen jetzt und vielleicht darunter leidet natürlich dann auch die Motivation, ist logisch.
Ja.
Dass dann halt so ein Wochenende Aufschub für ihn geben kann.
Wie sieht es mit David Ruttemann aus? Und Nummer 10, die ist jetzt mittlerweile recht gesichert, oder?
Die 10
Bis
ist,
31.
nee, die 10 ist auf 36.
Was? Ah, okay.
Ja. Die 38 ist auf 31. Also laut meiner Liste, ja. Ach nee,
Die
das ist
10
das,
ist
die
auf
zieht sich noch.
34. Also die
Entschuldigung,
10
die 10 ist
von.
jetzt auf 34. Ich hab hier eine falsche Liste aus
Aber
Martinsville
es
noch.
sind halt nur 4 Punkte auf die
Ja. Ja.
33 von RCR. Also sicher ist das nicht.
Nicht
Nee.
wirklich, nee.
Dann mal
Na
früher
gut, ich meine.
Ausfall.
einmal früher Ausfall oder einmal dumm irgendwo in eine Kollision reingekommen und schon kann es das dann wieder gewesen sein. Weiterhin auch nicht wirklich gut unterwegs, und das ist ja irgendwie fast jede Woche bei uns hier ein Thema, ist halt Ernaud Ganassi. Ja. Mit Montoya, der irgendwie auf Platz 16 irgendwie reingegondelt ist, und jetzt suche ich gerade Jamie McMurray in der Ergebnisliste, ach so, auf Platz 14, also beide relativ gleich auf. Immerhin dann, ach nee, auch eine Runde zurück, tatsächlich beide wieder, und soweit ich das mitbekommen habe, haben beide wieder ein relativ problemloses Rennen gehabt, also keine Strafen, keine Motorprobleme und sonstiges. Also das haben wir beim letzten Mal schon besprochen, es fällt immer wieder auf, dass die Earnhardt Ganassi-Wagen ganz normale Rennen fahren, ohne dass irgendetwas auffällt, und dann werden sie trotzdem ab Hälfte des Rennens irgendwie überrundet. Und mit Glück mal ein Wave-Around, wo sie dann, oder ein Lucky Dog, aber das war's dann. Ganz merkwürdig, dass bei denen irgendwie auch nach der Neuorganisation und Neustrukturierung des Teams irgendwie gar nichts geht.
Was mir noch aufgefallen ist, bei Earnhardt Ganassi Racing, wenn es grün wurde und wie soll man sagen, die Rennphasen gingen über kurze Distanzen, beziehungsweise es war nur für wenige Runden grün, dann konnte man ja eigentlich relativ gut mithalten. Aber in dem Moment, wo es längere Grünfleckwands gab, da hatte man immer massivste Probleme. Also da hat man dann so ab der Mitte der Distanz ging es dann wirklich nach hinten weg. Also das ist mir immer aufgefallen, dass man da dann ab der Hälfte der Distanz immer massiv Zeit verloren hat.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade überlegt, aber du hast recht, das stimmt. Ja, also von Heuer hat er ab und zu ganz gute Quali-Ergebnisse, wo er so um P10 irgendwie rum ist und taucht dann auch vorne mal kurz auf, aber nach 5 bis 10 Runden wird er dann wieder nach hinten durchgereicht und dann versinkt er dann halt in diesem Mittelfeld, indem er irgendwas zwischen Platz 15 und Platz 25
aber ist auffällig, dass das nicht nur bei Montoya so ist, sondern auch bei Jamie Mack.
Ja, beiden. Macht keinen Unterschied, ja. Und gleichzeitig hast du aber trotzdem zumindest Kevin Harvick irgendwie halt, wie gesagt, also Ernaud Ganassi und RCR mit den gleichen Motoren. Das ist ja ein Shop, und du hast halt gleichzeitig Harvick, der eben regelmäßig in die Top 10 reinfährt und dort irgendwie zumindest von seiner, also er zumindest dort aufzufinden ist. Das finde ich schon ganz erstaunlich. Also am Motor offensichtlich kannst du nicht hingehen, es muss irgendwie andere
Fahrwerk Gründe haben. Fahrwerk würde ich tippen, oder? Fahrwerk?
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja,
da kommt der Reifenverschleiß dann zustande.
Ja, irgendwie sowas in der Richtung wird sein. Am Wochenende ist das Rennen in Kansas, was jetzt eine Strecke ist, die vielleicht ein bisschen mehr Spannung versprechen kann, obwohl ich mich jetzt so auf ad hoc auch nicht irgendwie an spannende Rennen in Kansas irgendwie erinnern kann. Ehrlich gesagt, Chase letztes Jahr war ganz gut, stimmt. Das war vielleicht auch aufgrund der Situation, aber das war kein schlechtes Rennen. Kansas ist halt auch das übliche 1,5-Meilen-Oval, hat allerdings im Banking nur 15 Grad Überhöhung, was halt nicht ganz so hohe Geschwindigkeiten dann zulässt in den Kurven. Das Trioval, also die Start-Zielgerade, ist nochmal mit 10 Grad überhöht. Ist also ein richtiges Trioval. Strecke an sich ist halt brandneu oder relativ neu, ist 10 Jahre alt. Ist also alles noch relativ für die Teams nicht so neu, aber wie gesagt relativ neu. Letztes Jahr gewonnen jetzt bin ich gerade auch überfordert, im Sommer war es zumindest Brad Keselowski, da kann ich mich dran erinnern, der auch von relativ weit hinter, war gar nicht Brad Keselowski letztes Jahr, doch war Brad Keselowski, ja. Und im Oktober, jetzt habe ich es, war es Jimmy Johnson, der das Rennen gewinnen konnte.
War das nicht Tony Stewart im
Ja, Oktober 2011, okay. Race with Jimmy Johnson. Also ich habe es bei Jayski jetzt hier stehen. Beide lustigerweise, sowohl Keselowski als auch Johnson starteten so, also Keselowski um 25, Johnson irgendwie vom Platz 20. Also das ist ein Rennen, wo man sich auch nach vorne fahren kann. Dementsprechend kann man tatsächlich noch einiges reißen, auch wenn man ein bisschen weiter hinten steht. Das Rennen selber geht über 400 Meilen, das sind dann 267 Runden, die man sehen wird. Ist also nicht ganz so lang, wird man nicht ganz so lange aushalten müssen, selbst wenn es dann mal wieder etwas langsamer sein sollte. Wetter soll, soweit ich das bisher gehört habe, okay sein. Und wir haben wieder die üblichen die üblichen Startzeiten, soweit ich weiß, ist das wieder, glaube ich, 18.30 Uhr oder 19 Uhr.
18.30
Uhr. 18.30 Uhr geht die Übertragung los, glaube ich, 19 Uhr startet dann, glaube ich, irgendwie das Rennen.
Aber um mal ganz kurz noch nachzufragen, woher kommt denn das, dass die Nesca dieses Jahr so sparsam mit den Cautions ist? Die haben doch sonst immer noch irgendwie einen Grund gefunden, wenn es mal 100 Runden unter Grün lief, dann mal das Safety Car rauszuschicken. Und jetzt dieses Jahr hat man dann plötzlich Rennen mit halb so viel Cautions wie in den Vorjahren und man fährt in Texas die letzten 200 so viel Runden unter Grün. Das bin ich so gar nicht gewohnt von der Serie. Also,
das ist eine echt gute Frage.
Gab es da irgendwie Umbesetzungen in der Rennleitung oder?
Nee, glaub's eigentlich nichts, oder?
Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich keine Ahnung, ob man da was gemacht hat. Es ist halt, insofern stimmt, es ist halt auch ein bisschen merkwürdig, weil man, also der geneigte Amerikaner schaut sich ja meistens die ersten 20, 30 Runden von einem Rennen an, da sind die Einschaltquoten immer relativ hoch und weil man das halt kennt bei diesen Langstreckenrennen, guckt da mal in die letzten 50 rein. Und normalerweise hast du dann eben da halt irgendwann zwischen den letzten, also 50 oder letzten 30 Runden hast du dann eben diese übliche Mystery Caution, die dann zur Not geschmissen wird, wie es so schön heißt, wo halt ein Stück Papier dann irgendwo rumliegt. Oder sonstiges. Aber das haben sie nicht gemacht, das stimmt. Und das ist eigentlich ist es schlecht für die Quoten.
Ja. Weil auffällig war es ja vor allem in Martinsville teilweise, wo es ja dann wirklich Szenen gab, schon vor einem Jahr hätten sie da locker eine Caution geworfen.
Ja, das stimmt. Die Quoten sind ja in diesem Jahr nicht so schlecht, verglichen mit den Jahren zuvor. Sieht zumindest nicht so schlecht aus. Ist ein bisschen schlechter als 2011, wie ich das so auf einen Blick jetzt gerade sehe. Aber teilweise Martinsville lag gleich. Der Schnitt der ersten sechs Rennen war 2011 bei 5,8 und lag 2012 bei 5,5, Reichweite von 10 Millionen Zuschauern 2011 und 2012 9,2 Millionen, also da tut sich nicht viel. Das Overnight-Rating von Texas war allerdings deutlich schlechter. Das tut sich dann natürlich aber insgesamt nicht viel. Aber klar, ich meine, wenn du natürlich viele Rennen hast, die dann irgendwie so ein langes Gedöns ist, wie dann halt in Texas, wo du noch nicht mal am Ende einen vernünftigen, Anführungsstrichen, vernünftigen Benzinkrimi hast, dann ist natürlich ein bisschen langweilig. Aber ich kann jetzt auch, also ich kann die Frage tatsächlich nicht beantworten, woran es liegen könnte, dass die jetzt plötzlich weniger Caution werfen. Gut, ebenfalls am letzten Wochenende war unterwegs die IndyCar und ich muss gestehen, ich habe mir die Rennen davor, ich war im Urlaub, als Schnelldurchlauf angeguckt, das St. Petersburg-Rennen war ja so lala, das Rennen Alabama war ja ganz brauchbar und ich fand das Rennen in Long Beach, ich hatte es angemacht und mir gedacht, naja, ich schau mal, wie lange ich durchhalte, wann es anfängt langweilig zu werden. Ich habe es tatsächlich bis zum Ende geguckt und fand es wirklich sehr, sehr spannend. Also es hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen.
Gab ein schönes Duell, vor allem dann um den Sieg zwischen Will Power und Simon Pagenaud.
Ja.
Also wenn es eine Runde länger gegangen wäre, hätte es Pagenaud gewonnen, weil dann wäre Power der Sprit ausgegangen. Also war schon sehr klasse.
Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich oder sollte man natürlich sagen, das war schon eine Ohrfeige für Honda, ne?
Jo. Die haben. Also. Wenn man bedenkt, dass die Chevrolet-Teams alle um 10 Plätze nach der Quali nach hinten versetzt wurden und dann trotzdem 7 Chevrolet in den Top 10 lagen, war schon richtig eine richtig deftige Ohrfeige.
Also Honda
hat
ein Riesenproblem. Also ich meine, nichts zeigt das ja deutlich als dieses Ergebnis. Ich meine, da kriegen alle Chevy-Teams plus 10 und fahren dann trotzdem noch mit 7 Wagen in die Top 10. Ist ja fast wie in der WTCC irgendwie mit den Chevrolet-Wagen.
Kommen wir gleich noch. Nein, also, aber ich muss kurz noch vielleicht einwerfen für alle, die Indycar nicht so verfolgen, aber gerne mal im Podcast dann sich auf den neuesten Stand bringen lassen. Chevrolet hatte selber die Teams gebeten oder beziehungsweise angewiesen, den Motor zu wechseln. Man hatte wohl festgestellt, dass wohl irgendein Bauteil im Motor eventuell versagen könne. Daraufhin hat man den Motor gewechselt und das ist wie in der Formel 1, wenn du den Motor wechselst, eben Wenn er dir nicht im Rennen platzt oder sonstiges, dann bedeutet das eben eine plus 10 auf der nach oben offenen Starterskala. Und die mussten dann eben alle zurück. Das heißt, die ersten 10 Plätze waren mehr oder weniger von Hondas belegt. Und am Ende des Rennens waren es, glaube ich, 7 Chevys, die Plätze 1 bis 7 belegt haben. Und dann kam der erste Honda, was da, glaube ich,
Sato war. 7 Chevys in den Top 10 haben wir.
Aber 7 Chevys in den Top 10, sowas, genau. Pagenaud hat einen Honda, genau. Aber es waren 7 Chevys in den Top 10 und sie haben halt mit Willpower das Rennen dann auch noch gewonnen. Und gleichzeitig, also ich habe die Übertragung gesehen und habe auch nur die verwunderten Kommentare der NBC-Leute gehört, die halt gesagt haben, Willpower hat 8 Runden vor Sato, war das, glaube ich, oder sowas, getankt und Sato muss zwischendrin rein, sich Sprit holen und will Power fährt durch.
Ich glaube,
also, 5 Runden noch. Oder 5 Runden waren es irgendwie sowas. Also es war halt schon erstaunlich viel. Also wir reden hier nicht über 1 oder 2 Runden, das kann sein. Wir reden hier über 5 Runden und wir reden hier ganz offensichtlich über einen massiven Leistungsvorteil.
Ja, so massiv finde ich, war jetzt der Leistungsvorteil. Wo man es halt gesehen hat, waren die Restarts, wo der Chevrolet Triebwerk konstruktionsbedingt ein paar kleine Vorteile hat. Man hat ja 2 Turbolader. Und die beiden zusammen können natürlich eher einsetzen, weil sie ein geringeres Massenträgheitsmoment haben. Das heißt, das Turboloch wie beim Honda-Motor ist nicht so groß. Und darum kommen zum Beispiel auch die Chevrolets wesentlich besser weg wie Dario Franchitti.
Der fast gestanden hat teilweise. Genau. Also schon irgendwie ein bisschen erstaunt.
Also in der Spitze raus ist ja der Ladedruck begrenzt. Da macht nicht so viel, aber aus den Kurven finde ich war es schon nicht ohne.
Ja gut, man wird natürlich auch sehen müssen, wie es dann in den Ovalen ist, aber da wird dieser Leistungsvorteil oder dieser Drehmomentvorteil vielleicht nicht so hoch sein. Aber es ist halt trotzdem schon erstaunlich, wie viel besser der Chevy-Motor ist, die ja im Prinzip ja auch neu reingekommen sind.
Also, der Chevy-Motor wird von Ilmor gebaut. Ja. Ilmor hat ja bis Ende letzten Jahres die Honda-Triebwerke gebaut.
Ah, okay.
Und die 100 Triebwerke werden jetzt von HPD entwickelt, beziehungsweise gefertigt.
Okay, das wusste ich auch nicht.
Ach, Ilmor hat die 100 Triebwerke gemacht. Genau. Das hatte ich auch gar nicht.
Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Nö.
Ja gut, dann haben die natürlich entsprechend einen Erfahrungsvorteil, sag ich mal.
Würde ich auch nicht unbedingt sagen, weil HPD selber ist ja auch für die Entwicklung des LMP2-Triebwerks verantwortlich von Honda und der ist ja auch ein Turbomotor. Von daher habe ich eher gedacht, dass man da ja auch Richtung 2 Turbolader gehen würde, weil der einen ähnlichen Hubraum hat, gut ist für Langstrecke ausgelegt, aber trotzdem, man hatte ja Turbo-Erfahrung, was ja eigentlich Ilmor hatte die letzte. Dann haben die ihren letzten Turbomotor gebaut. Das müsste eigentlich fast 1995 gewesen sein, oder?
Puh, war das dieser Mercedes?
Ja, genau. Nee,
das war kein. Doch, ne? Für Mercedes, ja.
Dieses 1000 PS Monster.
Ja. Aber ich meine, ganz auf der Skala der Motoren ganz weit unten ist offensichtlich der Lotus, dem wohl angeblich bis zu 50 PS fehlen sollen, irgendwie.
Das muss sich auch widerspiegeln, weil den Teams gingen über 10 km/h auf dem Shoreline Drive.
Ja. Und das auf der Geraden, da gut, die ist relativ lang, aber 10 km/h ist halt echt schon eine Welt. Ich bin mal gespannt, wie die dann in den Ovalen aussehen. Das ist ja dann jetzt schon Überholungsfutter.
Aber die müssen auch sich dann mit der Entwicklung ranhalten, weil sonst haben wir nächstes Jahr schon wieder nur noch 2 Motorenhersteller. Denn ich meine, welches von den Teams soll denn bei Lotus bleiben, wenn die am Saisonende immer noch so zurückhängen?
Ja, und vor allem Chevrolet und Honda werden ja nicht schlafen. Also
und die haben ja auch ganz offensichtlich im Moment auch ein bisschen mehr Geld als Lotus das zur Verfügung hat.
Beziehungsweise Chat, die haben ja die.
Und es gab da wohl mal auch irgendwie eine Zahlungspause, weil Lotus die finanziellen Verhältnisse ja doch immer etwas unklar irgendwie sind und dass da auch dieser Rückstand raus teilweise entstanden sein soll, dass eben Judd eine Zeit lang nicht weiterentwickeln konnte.
Oder wurde nicht die Gesellschaft von Judd irgendwie übernommen? Weiß nicht.
Das habe ich jetzt nicht.
Es ist halt auffällig, dass die zurzeit massive Probleme haben, weil ich könnte jetzt einen kleinen Schwenker zur WEC machen.
Ja.
Denn da gibt es ja auch Stimmen, vor allem von Pescarolo, beziehungsweise von den Fahrern von Sebastian Bourdais und Nicolas Minassian, die sich massiv über den 3,4 Liter V8 in ihrem neuen Auto, in dem Dome, beschwert haben.
Ja, auch von Oak Racing kam das. Denen ist ja in Sebring der Motor hochgegangen und die waren auch sonst nicht so glücklich, glaube ich, damit. Ich meine, Judd ist dann am Ende einfach nur.
Ein... Versteht man recht schlecht. Also.
Echt? Nee, bei mir kommt es gut an.
Okay, jetzt geht's wieder. Besser?
Ja, jetzt. Ja, ja. Judd ist halt nur eine kleine private Firma und ich meine, jetzt haben wir, wenn wir jetzt bei der WEC sind, die Konkurrenz ist Honda, Toyota, also in der LMP1, dann Nissan in der LMP2. Das sind alles welche, die dann doch noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung ja, haben.
Und, ja, klar, aber gut, die Situation um Lotus ist ja dann sowieso ein bisschen undurchsichtig im Moment, also wo da überhaupt noch Geld da ist und diese ganze Verzettlung, die Group Lotus hat, in den verschiedenen Serien, da wollen wir ja irgendwie gar nicht jetzt noch drauf eingehen, aber zumindest ist es schön gewesen, dass man ein sehr, sehr gutes Rennen in Long Beach gesehen hat. Ich kann mich auch an Rennen erinnern, die eher so einschläfernd waren. Das war ein sehr interessantes Rennen. Man hat auch gesehen, dass sich eben auch durch den Wechsel von Ganassi zu Honda da offensichtlich auch ein bisschen was verschiebt. Das gute Ergebnis von Sam Schmidt also mit Pagenaud auf Platz 2 finde ich ist aller Ehren wert.
Panther Racing auf 5 wären wir noch.
Panther Racing KV mit Tony Kanaan auf Platz 4. Also Hinchcliffe auf Platz 3. Also das sind alles Namen irgendwie, wo du und dann hast du den zweiten Penske mit Briscoe erst wieder auf 7. Das sind alles irgendwie, das sind Ergebnisse, die zumindest zeigen, dass man auch in der IndyCar eine sehr schöne, abwechslungsreiche Saison fahren wird. In der IndyCar wird jetzt allerdings ein bisschen in Anführungsstrichen ruhiger. Jetzt geht halt die Vorbereitung für das Indy 500 los.
Brasilien.
Haben wir noch ein Rennen? Brasilien, ach ja, am 29. Brasilien, ja, den habe ich ja total stimmt. Am 29. April ist das Rennen in Brasilien. Entschuldigung, ja. Ja, wieder, mal gucken, ob es wieder regnet, so wie letztes Jahr, als sie das Rennen dann um einen Tag verschieben mussten, weil die Rennstrecke irgendwie 10 Zentimeter unter Wasser stand. Oder ob sie es schaffen, dann zu fahren und mal gucken, ob es Marco Andretti schafft, sein Auto diesmal weiter als durch die erste Kurve zu tragen. Das ist bei ihm ja auch regelmäßig da. Aber gut, ich denke auch Brasilien dürfte dann ein sehr spannendes, interessantes Rennen werden. Aber klar, das Highlight steht dann am 27. Mai an mit dem Indy 500. Und das ist ja dann, es gibt vorher, glaube ich, auch noch einen Test, ne, von der mit dem Chassis nochmal in Texas. Glaube ich, oder? Ein Ovaltest. Ich weiß,
dass es einen Rücktest gab vor Long Beach,
ja.
Unter anderem Tanz und Bell am Start war.
Ja.
Ein extra Ovaltest in Texas.
Ich weiß nicht, ob der generell fürs ganze Feld ist, aber ich hatte gelesen, okay, dass zumindest Rubens Barrichello in ein paar Wochen nochmal vorher in Texas fahren soll.
Ja, also es gibt ein paar, die das machen. Ja. Also ich meine, das ist sogar ein kompletter Test für das Feld, weil man das Chassis auch nochmal ausprobieren will. Und Texas als Hochgeschwindigkeitsstrecke eignet sich ja dann doch hervorragend dafür. Da wird man auch vermutlich mal versuchen, ein bisschen Pack Racing zu simulieren, um zu schauen, wie sich das Chassis dann vermutlich
verhält. Ah, ich sehe hier gerade Full Field Oval Open Tests 7. Mai in Texas.
Ja, okay.
In
Texas, ja, da war das da. Ja, da gucken wir mal. Das wird sicherlich interessant zu beobachten sein, werden wir sicherlich auch drüber berichten. Ich weiß nicht, ob wir noch kurz auf die AMS, die sind ja auch am Wochenende, eingehen wollen,
Stefan. Lohnt nicht so wirklich. Ich meine, das Rennen war halt vor allem dadurch beeinflusst, dass es halt, dass die Quali und das Training das einzige verregnet waren und keiner wirklich ordentlich eine Trockenabstimmung zusammen basteln konnte und ja, also gewonnen hat halt dann das Muscle Milk Auto mit Lur und Graf, die doch recht deutlich dem Dyson-Wagen überlegen waren, sowohl was halt den Rennspeed angeht, was aber eben auch an dieser Abstimmungsproblematik liegen kann, als auch, dass sie halt eine bessere Taktik gewählt haben, dass sie, also der Dyson-Wagen musste am Ende Sprit sparen.
Das waren 40 Sekunden oder 50 Sekunden am Ende, ne, die er mit dann Vorsprung hatte, das ist ja fast eine ganze Runde.
Und in der GT-Klasse war es, also es wurden auch direkt am Anfang schon einige Autos rausgenommen, weil es so einen kleinen Auffahrunfall hinter einem LMPC gab. Insgesamt haben die LMPCs relativ viel Stress bereitet, weil halt die unerfahrenen Fahrer dann auf dem Stadtkurs und ohne ordentliches Training und so.
Ja. Ja, ich habe auch gesehen, die LMP2s hatten natürlich auch so ein bisschen ein Problem, was Leistung angeht. Es gibt irgendwo auf YouTube ein Video, ein Onboard-Video von der Corvette aus Long Beach, die also rundenlang auch bei der Beschleunigung und auch auf der Geraden hinter einem LMP2
Ja,
hing, mehr oder
viele
weniger.
kommen halt nicht so gut aus den langsamen Kurven raus wie die GT-Wagen und sind aber auf den Geraden im Grunde dann den Tick schneller.
Ja, also beim Anbremsen dann ein bisschen besser, aber ansonsten hat man eben gesehen, dass die Corvette da rundenlang hinter so einem LMP2 irgendwie mehr oder weniger
Also da ist
festhing.
halt Stadtkurs wirklich eine ungünstige Konstellation.
Ja, und vor allem einer wie Long Beach, wo es halt viele extrem ja, langsame 90-Grad-Ecken gibt. Da können halt die Aerodynamik nicht ausspielen.
Genau. Und gab dann auch einige Reifenschäden wegen Berührungen mit LMPC-Fahrzeugen und im Grunde ist das dann so, dass die Nummer 4 Corvette von Milner und Gavin ist quasi am Ende übrig geblieben, als einer der wenigen Wagen ohne Probleme. Als zweiter wurde dann der BMW, der zwischendurch auch mal mit Reifenschaden in der Box war. Da hatten wir.
Also kein Rennen, was man jetzt unbedingt zwingend
Es
in seine
war kein
All-Time-Favorites.
schlechtes Rennen, aber war halt dann doch ziemlich anstrengend immer mit. Also es war kein Klassiker oder sowas. Nein.
Erwähnen sollte man vielleicht noch am Rande, dass es Neuigkeiten von Dyson und Le Mans gibt.
Ja. Willst du, Flo?
Kannst du oder mir ist wurscht.
Also Dyson hat halt gesagt, also sie hatten wegen ihres ALMS-Titels hatten sie Startplätze für Le Mans eben automatisch bekommen und hatten auch anfangs zugesagt. Also das war so ein Team, was in den letzten Jahren immer schon überlegt hat, gehen wir nach Le Mans, können wir uns das leisten, können wir nicht. Und dieses Jahr hat man sich halt gefreut, dass sie gesagt haben, ja, wir machen es, wir kaufen uns zwei neue Lolas und wir ziehen das durch. Und jetzt sind halt man hätte halt ein paar Pay-Driver gebraucht, die entsprechend Geld mitbringen, um diese Reise nach Europa zu finanzieren und den Einsatz bei einem 24-Stunden-Rennen, was ja auch nochmal ein bisschen teurer ist als ein anderes Rennen. Und diese Deals sind nicht zustande gekommen und deswegen hat Dyson halt komplett zurückgezogen. Und wir haben zwei LMP1 weniger und zwei LMP2 mehr.
Ja, und das ist ein Riesenfeld dann noch jetzt von
LMP2 sind dann 20
LMP2.
Wagen
Das ist echt.
in Le Mans und dafür nur noch 13 LMP1, aber also ja, diese 20 LMP2, das ist schon Wahnsinn. Also ich habe
Ja,
es ja jetzt schon
das wird.
mehrmals in den Saisonvorschauen immer geschrieben, also die Klasse, so wie sie jetzt umgebaut wurde, macht Sinn und funktioniert auf die Art und Weise.
Ja, und wird sicherlich auch da ja wahrscheinlich das Rennen an der Spitze der LMP1 vermutlich sehr eindeutig sein wird in Le
Ja,
Mans,
genau.
dürfte das Rennen in der LMP2 wie fast in jedem Jahr deutlich spannender sein. Und die haben sich ja da auch im letzten Jahr, kann ich mich daran erinnern, bis kurz vor Schluss, bis dann dem einen oder anderen die Luft ausging, da um Sekunden geprügelt. Also
Und
das war ja irre.
ja, und das sind dieses Jahr so viele Autos und da sind viele starke Besatzungen dabei. Ich meine, es gibt halt die Regel, dass ein Bronze- oder Silberfahrer dabei sein muss, aber es sind viele starke Teams dabei, die bis zum Ende sich dann streiten werden.
Ja, also das wird eine spannende Geschichte. Da werden wir aber, wie gesagt, Le Mans haben wir schon mehrfach angekündigt, da werden wir dieses Jahr auch wieder ein großes Programm fahren und da werden alle gut informiert werden. Nächster Punkt auf unserer langen Liste heute, machen wir aber auch ein bisschen kürzer, weil es ja auch nicht so doll war, aber da kann Jan sicherlich sich ein bisschen ausschimpfen, die WTCC in Marrakesch.
Ja, es ist eigentlich kaum wert, dass man über diese sogenannten Rennen in irgendeiner Weise redet, weil also vor allem das zweite Rennen war absolut grauenhaft. Die Chevrolets sind halt, also im Qualifying sind halt die Chevrolets auf 1, 2 und 4 gefahren. Haben halt auch prompt das erste Rennen dann mit einem Dreifachsieg gewonnen, was ja irgendwie dann zu erwarten war. Das war auch gar nicht so schlimm. Aber im zweiten Rennen starten sie dann halt von 7, 9 und 10. Und sind irgendwie innerhalb von 6 Runden, wovon 2 Runden noch eine Safety-Car-Phase, glaube ich, waren, sind sie halt dann irgendwie auf 1, 2 und 3 und zwar so überlegen, dass die anderen im Prinzip gar keine Gegenwehr leisten konnten. Also weder Coronel noch Oriola oder Engstler oder Michelis oder wer da alles vor ihnen war, hatten überhaupt keine Chance gegen die Chevrolet-Meute, die irgendwie von hinten angeflogen kam und auf den Geraden einfach so viel schneller war. Also das war absolut, das war eigentlich, das, also man hat halt, es war halt wie, als würden da zwei unterschiedliche Autoklassen gegeneinander fahren.
Ja, es war erbärmlich teilweise anzusehen, ne?
Also
aus ich der Schikane. Die haben sich aus der Schikane raus, Windschatten angesaugt, dann sofort daneben gegangen und einfach ausbeschleunigt. Das war schon.
Das war das, also die hat also die der Topspeeder einfach auf diesen, ja nicht so langen Raden, aber diesen, in diesem, der Topspeed, was war ja unfassbar, die sind ja vorbeigeflogen an den BMWs. Ja. Das war.
Vor allem, man kann in Marrakesch zwar überholen, aber es ist jetzt halt auch nicht ganz so leicht, weil so breit ist die Strecke halt nicht. Und wenn man sich da vernünftig breit macht, dann wird das halt schon schwer, weil das, du kannst dich halt noch so breit machen, wenn das Auto hinter dir irgendwie 15 Kilometer schneller ist, dann wird das halt auch nichts mehr. Und das war halt, also zwischendurch, auch die Eurosport-Kommentatoren fanden das vor allen Dingen im zweiten Rennen absolut, absolut lächerlich. Da kamen dann so tolle Zitate wie, wenn das so weitergeht, mache ich das hier nicht mehr lange.
Das war echt großartig.
Ja, also auch vollkommen zu Recht, muss man auch mal loben, dass die dann auch so deutliche Worte finden, weil die WTCC und Eurosport sind ja sehr verzahnt miteinander, sage ich mal. Aber das war absolut grauenhaft. Und wenn man dann irgendwie als Chevrolet noch nach dem zweiten Rennen vom schweren Rennen spricht, obwohl man sich eigentlich nur 10 Minuten lang die tolle Kulisse von Marrakesch angeguckt hat, dann vorne, dann weiß ich auch nicht. Also es hat halt leider mit Sport nicht mehr viel zu tun gehabt. Und das, also eins der Probleme, ich habe mich dann irgendwie am Sonntagabend damit mehr beschäftigt, ist halt das Gewichtsreglement im Moment.
Ja, das ist
total, total unsäglich. Also man gewichtet halt irgendwie das Qualifying mehr. Also man bildet halt Durchschnittszeiten und gewichtet das Qualifying mehr als die beiden Rennen. Tarquini wird sich bedankt haben, weil der ja die Pole geholt hatte einmal. Was die Seas dann total schwer gemacht hat. Die haben nämlich 30 Kilo irgendwie für das Marrakesch-Rennen draufbekommen, was allein schon im Vergleich zum BMW total absurd war, weil die BMW im Rennen immer stärker waren als die Seas, und zwar in allen Events bisher. Also das ist total absurd, und da wird halt das große Problem ist, dass da halt auch nichts passieren wird.
Na, die haben halt, ich glaube, wie war das jetzt bei den Chevys, die haben irgendwie 40 Kilo rausbekommen.
Die Chevrolets haben die Standard 40 Kilo und...
Ja, aber die haben 40 Kilo rausbekommen, die sie am Anfang der Saison reinbekommen hatten, weil sie Meister waren. Also die sind jetzt irgendwie raus, aber dafür haben sie 40 Kilo wieder
Success-Ballast. Also die sind sozusagen so geblieben.
Und, ja. und die Seat und die BMW sind schwerer
genau, geworden. Genau, die Seat um 30 Kilo, weil der Motor ja so super ist, der neue von Seat. Der funktioniert ja großartig.
Genau, die BMW ist um 20 Kilo mit einem Motor, der nicht mehr entwickelt wird seit einem Jahr.
Ja, ist total, ist total cool, ja. Das Absurde ist, dass man bei dieser Regelung anstelle von Seat und BMW, man darf gar nicht schnell fahren, weil ansonsten wird man ja rangewichtet. Also das ist total absurd.
Und also gut, aber davon abgesehen jetzt mal von der Gewichtsgeschichte, die ja wirklich sehr lustig ist, also der schon humorvoll zu betrachten ist, ist natürlich auch so, ich meine, es ist das einzige Werksteam. So, wie gesagt, BMW hat den Motor hat die Entwicklung des Motors im letzten Jahr eingestellt. Der Turbomotor wird nicht weiterentwickelt. Bei Seat gibt's einen neuen Motor, der allerdings noch nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Und Ford ist halt noch ein Stück weg von der ganzen Performance her. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Die haben sie ein bisschen leichter gemacht, glaube ich, auch um 20 Kilo.
Ja, aber die haben ja noch 30 Kilo Zusatzballast, weil sie keine regelkonformen Teile haben.
Das genau, ja. Es kommt ja da hinzu, dass sie nicht in allen Belangen dem FIA-Reglement entsprechen. Was ja auch sehr lustig ist. Aber das ist alles ein bisschen ein Kasperltheater auf gut Deutsch. Also das ist so einer Weltmeisterschaft dann eben dementsprechend auch nicht wirklich würdig, ja, muss ich ehrlich sagen.
Jaksim und der Gardoff hat es ja auch angesprochen, als Chevrolet den neuen Motor entwickelt hat. Die haben fast 70% des Autos neu konstruiert, neu berechnet, neu gebaut. Bei Seat haben die einfach den Motor getauscht.
Ja, vor allem,
das hängt natürlich auch mit der Anbindung zum Chassis und zum Überrollkäfig zusammen. Ja. Und von dem her muss man dann natürlich einige Sachen verändern, wegen Steifigkeit etc.
Man kann Chevrolet auch nicht den Vorwurf machen, dass sie gute Arbeit leisten.
Nee, aber man kann im Prinzip den Organisatoren der Serie und der FIA den Vorwurf machen, dass sie es zu einer lächerlichen Veranstaltung verkommen lassen. Also
was heißt lächerlich? Ich meine, wenn ich dreimal so viel Geld ausgebe wie die anderen Teams, dann ist es natürlich irgendwo klar, dass ich eine Sekunde schneller bin.
Ich meine, es ist ja im Grunde die gleiche Geschichte wie in der WEC mit Audi. Ich meine, nur was jetzt hier das Problem ist, ist anscheinend diese Gewichtsregelung. Ich meine, ich bin eh kein Freund davon, nach jedem Rennen irgendwie Gewichte neu zu verteilen. Das kann es irgendwie nicht sein. Aber wenn man dann das auch noch so macht, dass wenn man einmal eine Pole fährt, dass man dann so und so viel Kilo dazu kriegt, wo man eigentlich das schwächere Team ist, dann ist ja irgendwas falsch. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Ja.
Das kann nicht passen. Ich finde, da muss ich dann die BTCC mal wieder anbringen, die am Wochenende ja auch gefahren sind. Gehen wir jetzt nicht so drauf ein. Wir haben eine große, große Nachschau, hatte ich hereingestellt. Die BTCC macht es eben so, dass natürlich die Sieger nach dem Rennen jeweils, also auch an dem Wochenende, halt ihre 45 Kilo Zusatzgewicht ins Auto reinkriegen und damit halt erstmal umgehen müssen. Punkt. Und ich finde das halt fairer, das eben auch dann nach dem Sieg zu gewichten. Unter den ersten fünf oder unter den, ist es glaube ich in der BTCC, als wenn man es eben so ein kompliziertes System irgendwie sich ausdenkt, wie in der Weltmeisterschaft. Das führt halt auch nicht zu wirklich guten Rennen. Wenn die Chevrolet eben ein bisschen schwerer gewichtet würden, dann sähe man dann eben halt auch mal ein Coronel oder ein Tarquini oder ein Engstler oder eben dann vielleicht auch mal Oriola, der ein gutes Wochenende hatte mit dem Seat. Oder dann vielleicht auch irgendwann mal die Fords irgendwie fahren, aber so ist es halt, es ist halt wieder die offenen Chevy-Meisterschaften, wo andere mitfahren
Das
dürfen.
Problem ist halt vor allen Dingen im Vergleich zur WEC, man sieht die WTCC halt immer nur ihre 11 Runden, und wenn sowas dann in 11 Runden irgendwie sich abspielt, dann ist halt irgendwie alles vorbei. Und das Problem beim neuen Seat-Motor ist ja nicht nur, dass er nicht schnell ist, nein, sie haben auch noch nicht mal genug. Das ist ja noch der viel größere Spaß an der ganzen Sache. Und zwar, also irgendwie, die Originalaussage von Seat ist: Wir hoffen, in den nächsten Monaten alle Teams mit den Motoren ausstatten zu können. Na,
Scheiße.
herzlichen Glückwunsch. Also erst ist er auch noch nicht schnell, und jetzt müssen sie wahrscheinlich auch noch alle Arbeit da reinstecken, dass überhaupt alle Teams ihn bekommen.
Also das riecht halt danach, dass die Saison halt wieder so laufen wird, wie sie es halt im letzten Jahr gelaufen ist, dass wir halt Dauersieger aus dem Haus Chevrolet haben. Unbenommen, gute Arbeit. Aber den Rennen tut's halt nicht gut.
Nee, das geht jetzt auch nicht gegen Chevrolet, sondern das geht mehr halt gegen das, wie die Serie organisatorisch geführt wird, weil sowas, das schadet der Serie halt nur. Also das sind halt keine Rennen mehr, zumindest das in Marrakesch waren beides keine Rennen. Das kann man so einfach nicht formulieren.
Positiv erwähnen sollte man vielleicht am Rande dann auch noch, dass es bei der Auto-GP-Rennen in Marrakesch keine Vorfälle gegeben hat, was ja, glaube ich, die beste Meldung ist vom ganzen Wochenende. Warum die FIA die Auto-GP da fahren lässt, ist mir auch weiterhin Rätsel. Hatten wir uns aber letzte Woche schon drüber aufgeregt.
Was mir noch aufgefallen ist bei der WTCC: Es hat sich wirklich gelohnt, dass man die Streckenposten aus Le Mans eingeflogen hat.
Stimmt.
Also das war wirklich eine Steigerung um 1000% im Vergleich zu vor 2 Jahren.
Stimmt, also die haben die Autos relativ schnell von der Strecke gehabt. Ja.
Und sogar teilweise ohne Gelbphase geborgen, beziehungsweise ohne Safety Car und nur mit
Ja,
Local
haben beide.
Yellow.
Ja, nur mit Local Yellow da den einen, stimmt. Naja, immerhin haben wir jetzt Marrakesch hinter uns gebracht. Das nächste Rennen steht dann auch an, aber schauen wir mal, was da, ob die FIA sich da vielleicht auch noch was einfallen lässt, weil wie gesagt, so macht es ja auf Dauer auch nicht wirklich viel Spaß, sich das anzuschauen, wie Dirk Adorf das richtig auch gesagt hat. Nächster Punkt bei uns, Flo.
Ich denke, erstmal ist Tim mit der Formel Nippon dran, oder?
Wir können jetzt Formel Nippon machen, dann hat Tim, der uns heute auch mal zugeschaltet ist, kann ein bisschen berichten. Da muss ich mich in der Tat allerdings dann auch, darf ich gar nichts zu sagen, weil ich das Rennen auch nicht gesehen habe. Aber unser Experte für japanische Serien, Tim, macht ja auch die Super GT, begleitet die Super GT zusammen mit Felix, wird uns sicherlich berichten, was es bei der Formel Nippon am Wochenende gab.
Ja, also war Saisonstart in Suzuka, und das Rennen an sich war jetzt, also manch einer würde sagen, es war ein Taktikklassiker. So wie wir es früher so ein bisschen aus der Formel 1 kannten. Aber ich muss sagen, das Rennen war gar nicht mal so schlecht, denn es gab einige interessante Strategien, und es gab Fernduelle, ein bisschen auf Zeit, und es gab auch ein paar Duelle. Nur so wirkliche Angriffe jetzt mit Überholmanövern gab es jetzt leider nicht so wirklich. Das heißt, wer jetzt also zum ersten Mal zugeschaut hat, der kann da halt vielleicht ein bisschen enttäuscht gewesen sein. Gerade wenn man vielleicht so die Super GT als Vergleich ranzieht, die ja Vollgas geben von Anfang bis zum Ende. Und da zu dritt oder zu viert nebeneinander gefahren wird, bis die letzte Runde, bis halt vorbei ist. Ja, interessant am Rennen war, dass nicht Vorjahres-Champion André Lotterer auf der Pole stand oder ein anderer der Bekannten, sondern die beiden Docomo-Fahrzeuge, nämlich Takuya Izawa stand auf der Pole, und sein Teamkollege, der Kohdai Tsukakoshi, war auf 2. Und das hatte ich in meiner Vorschau so ein bisschen geschrieben, dass eben das Team eine Zeit lang so ein bisschen verspottet wurde, war ein bisschen in der Vergangenheit ein bisschen langsam, dass halt so der Aufschwung 2004 kam, als man dann den Titel gewann und dann ein bisschen abgeschwächt ist, als dann Loic Duval eine Saison dort bei denen gefahren ist, sind sie wieder ein bisschen besser geworden. Und nachdem sie auch die Testfahrten ganz gut waren, habe ich gesagt, also auf die beiden muss man auf jeden Fall ein Auge werfen für Suzuka und das ist dann auch eingetreten. Problem war allerdings, am Start hat Iwasawa die Reifen ordentlich durchdrehen lassen und hat also mal gleich seine Pole Position in einen dritten Platz, glaube ich, nach der ersten Kurve oder so umgewandelt, was natürlich nicht so toll war. Und sein Teamkollege Tsukakoshi hat dann halt übernommen die Führung und hinter ihm war dann Nakajima und die beiden sind halt vorne, ein bisschen so vorne weggezogen. Iwasawa konnte da nicht so wirklich mithalten. Hinten dran war dann eben Iwasawa und Oshima von Team Le Mans und dahinter dann Lotterer und Jean-Paul Di Oliveira, der am Start, also der seine Quali so ein bisschen versemmelt hatte, der hat sich in der Löffelkurve rausgedreht, hat damit, ist dann deswegen nur von 7 gestartet, hat also profitiert auch davon, dass Matsuda mit Yamamoto in der Löffelkurve gleich in der ersten Runde ein bisschen aneinander geraten sind. Die sind also quasi da die DTM-Linie gefahren. Erstmal so quer über die Auslaufzone. Und hat sich dann ein bisschen so nach vorne geschoben. Hinten hat es dann so ein bisschen gekracht. Der kleine Nakajima, der Daisuke Nakajima, also der Bruder von Kazuki, der ist zusammengeknallt mit Orime. Die beiden, also vor der Schikane, haben sich halt berührt. Nakajima war da so ein bisschen, ein bisschen optimistisch beim Einbremsen und Orime hat ihn auch nicht gesehen, haben sich dann an den Hinterreifen berührt. Zuerst hat Orime einen Platten gehabt, musste in die Box, eine Runde später an Nakajima und da war das Rennen für ihn dann eben auch gelaufen. Relativ früh kam dann in die Box Lotterer und Co. Also jeder hat einen Boxenstopp gehabt. Es ist ja so, dass dieses Jahr wurden die Regeln geändert. Man hat die Renndistanz jetzt auf einheitlich 250 Kilometer gesetzt und hat gesagt, okay, Pflichtreifenwechsel lassen wir weg, aber wir beschränken den maximalen Tankinhalt der Autos. Weil im letzten Jahr war es so ein bisschen so, dass eben die Fahrer dann einmal in die Box gekommen sind, weil sie eben die Reifen wechseln mussten, aber haben Benzin gespart, wodurch halt die Boxenstopps sehr kurz waren, weil das jetzt nicht wie in der Formel 1 ist, dass da die ganze Mannschaft da vorne steht und dass eben nur zwei Leute die Reifen wechseln. Auf beiden Seiten. Und deswegen dauert immer so ein Boxenstopp dann eben mal gut 18 bis 20 Sekunden. Und es ist natürlich dann von Vorteil, wenn man eben nicht tanken muss. Man muss nur die Reifen wechseln und das Auftanken dauert ja auch noch ein bisschen länger. Das hat auch geholfen, meiner Meinung nach, die Regel. Das heißt, die Fahrer konnten also Vollgas die ganze Zeit fahren. Es wurde nicht irgendwie da auf Sprit sparen oder sonst was gefahren. Was halt passiert ist bei Tsukakoshi, dem ging der Auspuff kaputt, da ist was abgebrochen und der Motor klang dann sehr schräg. Ich meine, wir kennen das, glaube ich, von Raikön, der das mal hatte, 2008, glaube ich, oder im Manikur. Das klang ungefähr genauso. War noch dann die Kommentatoren ein bisschen so überrascht, so, was ist das? Ist Motorenproblem oder sonst was? Fährt er vielleicht jetzt nur noch auf 7 Zylindern oder fährt er oder noch weniger? Aber nee, es war dann nur, der Auspuff hat natürlich ein bisschen an Performance gekostet. Und vorne haben sich die beiden das halt so gegeben. Irgendwann mal war Nakajima halt schneller und hat ihn dann quasi an der Box überholt, konnte ein paar Runden länger draußen bleiben und hat ihn dann an der Box überholt. Und Iwasawa ist vollkommen nach hinten gerutscht, der ist dann am Ende, wo kam er am Ende im Ziel? Ich muss mich gerade selbst mal nachschauen. Auf 6 kam er ins Ziel, also noch hinter Lotra, der sich auf 5 ein bisschen an Oshima rangesaugt hatte, aber nicht wirklich da zu einem Kampf kam. Man hat ja diesen Boost-Knopf, wenn man ein paar Zusatz-PS freischalten kann, aber mehr als die lange Gerade bis zu 130 eher ransaugen und dann kurz nach vor der Schikane rauszucken, war dann leider auch nicht. Das Problem hatte auch Duval, der hinter Matsuda hing, kam leider auch nicht wirklich vorbei, obwohl er auch so ein bisschen schneller war. Also Nakajima war dann vor Tsukakoshi und das konnte er auch halten, konnte sich auch deutlich absetzen, also hat auch das Rennen dann verdient gewonnen. Mit einfach der besseren Strategie. Positiv aufgefallen ist mir der Oliveira, der meiner Meinung nach auch der schnellste Wagen im Feld war. Am Anfang hat er ein bisschen ruhiger das angehen lassen und hat dann vor seinem Boxenstopp einige schnelle Runden rausgehauen und hat dann also quasi von Startposition 7 auf die dritte Position, immer so auf noch einen Podestplatz verbessert und ist somit vorbei an Lotterer, ist vorbei an Iwasawa und vorbei an Oshima, die eigentlich vor ihm lagen bis zu deren Boxenstops und er dann eben noch ein paar schnellere Runden mit ein bisschen weniger Benzin fahren konnte, ist letztlich auch dann die schnellste Runde gefahren im Rennen. Und wie gesagt, es war halt nicht so viel Action jetzt auf der Strecke. Ich werde es noch ein bisschen so analysieren. Also am Samstag haben wir die Nachschau online von dem Ganzen, was noch vorgefallen ist im Rennen. Aber so gerade so diese Zeitenduelle, die waren relativ spannend und ich fand es auch ganz gut, dass eben der Sender, der es übertragen hat, in Japan, J-Sports, haben halt oft die Rundenzeiten eingeblendet. Das bemängle ich immer so ein bisschen an der Super GT, wo sie es eben nicht machen, weil das Lifetiming ganz schrecklich ist von der Super GT, leider auch von der Formula Nippon. Konnte man also gut sehen, wer wo Zeit gut gemacht hat und so weiter. Das haben sie eigentlich ganz gut eingeblendet. Und ich habe es halt im Chat gelesen, von ein paar waren ein bisschen enttäuscht, dass eben vieles nur in Schriftzeichen, japanischen Schriftzeichen angezeigt wurde und nur selten jetzt in unseren Schriftzeichen, was natürlich dann, wenn man es nicht lesen kann, ein Problem ist. Ja, auf jeden Fall, also man kann sagen, so ein bisschen Taktikklassiker und am Ende hat dann tatsächlich mal wieder ein Toms-Wagen gewonnen, nur eben halt Nakajima, sein zweiter Saisonsieg, Lotterer nur auf 5. Eventuell, wenn er Oshima überholen hätte können, 4, aber mehr wäre nicht drin gewesen für ihn. Er war einfach nicht schnell genug. Und ja, das war's eigentlich.
Wann ist das nächste Rennen?
Das nächste Rennen von Formula Nippon ist lass mich nicht lügen, es müsste der 13. Mai sein. Jawohl, der 13. Mai, das ist dann in Otegi.
Okay, das ist ja dann auch in 3 Wochen dann, na doch,
ja,
4, 3 Wochen,
ja,
das,
ja.
Das kommt hin.
Genau.
Ja, da bin ich aber, da bin ich ja wieder mal gespannt. Ich hoffe, dass ich dann beim nächsten Mal auch dazu komme, mir es dann tatsächlich mal komplett anzusehen.
Ja, sollte dann auch mit dem Live-Blog klappen. Also das ist ja diese Woche ein bisschen schief gelaufen wegen der Formel 1. Das war ja angekündigt, ja, mit dem Stream, sag ich mal, und das ist dann, alle waren irgendwie wach, ein paar, es hat mich gefreut, ein paar waren da. Und dann gab leider nichts, erst dann am Nachmittag. Na gut.
Ja, da sind wir ja leider abhängig von den Streams, die uns dann zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise die wir finden, und dementsprechend müssen wir dann natürlich, wenn das dann nicht stattfindet oder wenn wir das nicht bekommen, dann müssen wir leider eben auch immer auf das Live-Blog verzichten. Kurz noch Frage, wann ist das nächste Super GT-Rennen?
Das nächste Super GT-Rennen ist am 4. Mai.
Am 4. Mai?
Genau, das ist ein Freitag. Allerdings.
Das stimmt.
Und wo findet
das
statt?
Das ist in Fuji.
Ah, okay.
Das ist also Toyota Heimstrecke und da sollte Lexus ganz stark sein. Bin ich mal gespannt. Eventuell auch ein neuer Streckenrekord fällig dann in der Qualifikation. Mal gucken.
Okay. Ja, vielen Dank für den Ausblick in die für die meisten ja wahrscheinlich in Anführungsstrichen exotischere Rennserie der Formel Nippon, obwohl die ja eine sehr gute und sehr große Geschichte hat. Darf man nicht vergessen, da ist ja, hattest du ja auch schon in irgendeiner Vorschau mal geschrieben, da ist ja schon alles gefahren, auch was international Rang und Namen hat. Ganz am Schluss machen wir nochmal einen kurzen Ausflug zur VLN, Flo. Da war am Wochenende dann 4-Stunden-Rennen. Jo,
zweite Saisonlauf.
Und da gab es auch einiges, da war auch einiges los.
Ja, es war einiges los. Bedingungen waren, nicht, mal wieder kann man sagen, nicht gerade einfach. Es hat zwar trocken angefangen, aber schon nach ein paar Minuten ist es losgegangen mit leichten Schauern im Bereich Metzgersfeld. Und die Krux an der Sache war, der Regen ist nicht dort geblieben, sondern der Regen ist immer weitergezogen. Also sprich, Wehrseifen hohe 8, nicht Wehrseifen, ja, bis Bergwerk hoch. Und für die Fahrer war es natürlich extrem schwer. Denn die sind teilweise dann in Streckenabschnitte gekommen, wo sie vorher noch, die Kurve vorher noch nicht wussten, ob es jetzt halt trocken ist oder ob es feucht ist. Konnten teilweise auch über die Kuppen nicht sehen, wie es dann dahinter aussieht, wettertechnisch. War also sehr, sehr schwer zu fahren. Gab leider einige Unfälle auch wieder. Wobei er dann schlussendlich auch unter anderem ein Unfall im Bereich Wippermann dann zum Abbruch geführt hat. Gott sei Dank ist aber jeder unverletzt entstiegen, soweit ich jetzt weiß. Gewonnen hat das Rennen der Mante Porsche, und zwar der Nadelstreifen Porsche. Der hat sich
Der verkappte, wo du das letzte Mal schon erzählt hast, dass der verkappte
Dicke, meinst
Mantai,
du?
Der verkappte Dicke, genau.
Also man darf davon ausgehen, dass der Olaf Mantai zum 24-Stunden-Rennen, dass das Top-Fahrzeug sein wird und dass da auch die Werksfahrer drauf sitzen werden. Definitiv gesamtsiegfähig, wenn das Auto hält. Schnell war man ja an diesem Wochenende wieder unterwegs mit Marc Lieb und Jochen Krumbach. Man konnte sich gegen die zwei Schubert Z4 durchsetzen. Zum einen wegen des Speeds, aber man hatte auch einen kleinen Verbrauchsvorteil. Die Schubert Z4 waren sehr schnell unterwegs. Also die Z4, da scheint BMW generell einen sehr, sehr guten Wurf gelungen zu sein, denn die Pole, die ging ja an Vito voran und die konnten bei der ersten schnellen Runde gleich mal eine 8.15 raushauen und das quasi aus dem Stand. Und wenn das Vito voran mit Jens Klingmann schafft, hat man natürlich ein super Team und auch also wirklich ein gutes Team mit Vitor Verwan und einem guten Fanwin Ernst Klingmann. Aber dann wird der Schubert mit Werksunterstützung von BMW und einem Dirk Adolf oder Uwe Alzen, dann werden die das auch können. Beziehungsweise die werden das auch noch einige Sekunden schneller können. Da hat man wirklich ein gutes Auto, allerdings leichte Nachteile beim Verbrauch. So musste man zum Beispiel schon nach 8 Runden zum ersten Service kommen und dann wieder nach 8 Runden. Das konnte man bei Mantei nicht sehen. Man kommt beide mal nach 9 Runden zum Service und damit ergab sich dann folgende Situation. Dadurch, dass es ja permanent feucht war, beziehungsweise leicht regnete, waren die Rundenzeiten ja nicht so schnell wie sonst. Man fuhr so oft im Bereich 8,30 knapp darüber. Dadurch war die Distanz nicht 28, sondern 27 Runden. Also wäre gewesen, wenn es über 4 Stunden gewesen wäre. Da aber der Porsche mit Marc Lieb und Jochen Krumbach jeweils 9 Runden draußen geblieben ist, musste man somit, also man hätte nicht mit einem dritten Stop bzw. einen kurzen Splash and Dash vor der letzten Runde einlegen müssen. Der Schubert Z4, der brauchte 3 Stops bzw. hat seinen dritten Stop Ende der 23. Runde schon absolviert und hatte dadurch eine gute Minute Rückstand, als dann der 24. Umlauf beendet wurde. Es kam ja dann kurze Zeit später, also 4-5 Minuten später zum Abbruch, 10 Minuten vor Rennende. Und ja, somit konnte dann natürlich der Mantei Porsche gewinnen. Grund war aber nicht nur der kleine Verbrauchsvorteil, sodass man diesen Stopp bis dahin nicht einlegen musste, sondern auch, dass Marc Lieb gegen Nico Bastian, welcher dann ab der 14. Runde von Uwe Alzen übernommen hat, einiges an Zeit rausfahren konnte. Schlussendlich war aber dann auch Uwe Alzen und Nico Bastian nur auf Platz 3, weil das Schwesterauto, das war relativ interessant mit Dominik Schwager, Claudio Hürtgen und Dirk Adorf am Steuer, die konnten wieder bis zu 9 Runden draußen bleiben und mussten somit ihren dritten Stopp noch nicht absolvieren, als der Abbruch rauskam und somit hatten die auch nur 2 Stops und landen somit im Gesamtklassement vor dem Mantei Porsche, nämlich unter dem Mantei Porsche auf Platz 2. Das war interessant, dass da die Verbräuche anscheinend teamintern doch etwas auseinander gingen. Genau, somit die Top 3. Was auch sehr interessant ist, ist der Kampf um die Meisterschaft. In der VLN ist es ja so, ist ja bekannt, es geht ja darum, möglichst viele Punkte in der Klasse zu holen, beziehungsweise man hat natürlich von Vorteil, wenn man Klassensieg einfährt, wenn man möglichst viele Gegner dabei hinter sich lässt. Jetzt gibt es aber folgende Situation. In den letzten Jahren war es oft so, dass ja quasi immer eine Art Seriensieger in der Klasse gab, zum Beispiel letztes Jahr aus der V5, Black Falcon. Jetzt ist es aber so, dass mehrere Top-Teams bzw. Meisterschaftskandidaten in der V6 an den Start gehen. Das ist zum Beispiel Punkt Motorsport. Die Gewinner aus 2010, also die Meister von 2010, mit Mario Merten, Wolf Silvester und neu hinzugekommen Emin Akata von LMS Engineering, die von in der V6, aber auch die Titelverteidiger von Black Falcon mit Carsten Knechtes und Tim Scherbart, die von jetzt auch in der V6. Damit aber nicht genug. Es gibt jetzt weitere Favoriten in der Klasse. Und zwar ging zum Beispiel der Sieg jetzt in der Klasse wieder an die beiden Meister aus 2010 oder 2011, sondern an Dieter Weidenbrück und Markus Schmickler. Markus Schmickler kam aus der V4 nach oben in die V6, welche denen jetzt auch Konkurrenz machen. Und die hätte ich jetzt eigentlich auch in der V4 so als Meisterschaftskandidat natürlich auf den Zettel gehabt, weil die ja da immer für Klassensiege gut gewesen wären. Und weil das alles wirklich nicht genug ist, kam der Laufsieger aus der V6 vom ersten Lauf. Jörg Fiebern hat sich Verstärkung auch geholt mit Rodney Forbes. Rodney Forbes war der letztjährige Partner von Kai Riemer und welche das dominierende Duo in der Cup2-Klasse bildeten, hat er sich jetzt auch Verstärkung geholt und konnten somit den dritten Platz in der V6 erreichen. Die Krux an der Sache ist jetzt natürlich folgendes. Dadurch, dass man 4 starke Teams hat, alle mit Meisterschaftsambitionen in der V6, nehmen die sich gegenseitig die Punkte weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Team in der Lage ist, hier jedes Rennen vorne wegzufahren und den Klassensieg einzuholen. Weder Black Falcon noch Motorsport noch Jörg Fiebern bzw. Schmickler mit Dieter Weidenburg. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass da wirklich einer so dominant ist. Das heißt, die nehmen sich die Punkte gegenseitig weg. Das gleiche passiert aber auch in der Clio Cup 3, die ja sehr stark besetzt ist. Nur da hat man auch mehrere Teams, die sich wieder die Punkte gegenseitig wegnehmen werden. Zum Beispiel der Sieger vom zweiten Lauf, das Berliner Duo Yannick Ulibo und Elmar Jurek. Dann gibt es den Roadrunner Racing Clio, welcher recht sehr stark ist. Dazu dann der Mündgen, der Vulcan Racing Clio mit Karl Brinker. Die beiden Gronex und der Clio von Schleppi Racetech. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass jetzt hier einer vorne wegfahren wird, die ganze Saison über. Das heißt, die nehmen sich auch wieder die Punkte weg. Das gleiche Spielchen passiert dann nochmal in der SP3T. Dadurch, dass jetzt kein Team in der Saison weg wohl die Klasse dominieren kann, kann natürlich wieder Teams in die Meisterschaft mit eingreifen, welche in ihrer Klasse regelmäßig gewinnen, aber nicht so viele Starter haben. Zum Beispiel aus der SP10 wäre das der Aston Martin von Mattol Racing, welcher nicht die Starterzahl hat und somit bei einem normalen Sieg nicht die Zehntel hinter dem Komma mehr einfahren können, was es für einen Sieg gibt an Punkten. Die kann natürlich auch wieder ein Wort um die Meisterschaft mitreden, beziehungsweise auch viele andere Teams aus ihren Klassen. Somit wird das natürlich extrem spannend hinten raus, wenn es um die Meisterschaft gehen wird. Weil viele Teams einfach, ja, weil sich kein Team absetzen wird können.
Das klingt wirklich extrem spannend, was ich da anbahnt. Das ist ja so ein bisschen schade bei der VLN, muss man dann auch mal sagen, dass halt, man guckt natürlich immer nur so auf die Top Ten und wer gewinnt da vorne und so weiter und der richtige Kampf um die Meisterschaft geht in den Klassen dann los, die ja dann so zahlreich sind, dass man sich eben entweder sehr gut auskennen muss in diesen Klassen, und wenn man das nicht kann, dann verliert man, glaube ich, einfach sehr schnell den Überblick und verpasst dann leider eben einen sehr spannenden Meisterschaftskampf. Wann ist denn eigentlich das nächste VLN-Rennen?
Zwei Wochen.
Das habe ich jetzt auch in 2 Wochen
schon. Das ist der dritte Lauf und das ist dann quasi schon die Generalprobe fürs 24-Stunden-Rennen.
Genau, das ist ja dieses Jahr auch ein bisschen früher als im letzten Jahr.
Am 20. Mai. Werden auch einige Teams noch bitter nötig haben, vor allem die McLaren-Teams. Die waren zwar von der Performance her gar nicht so schlecht, also waren von den Rundenzeiten her nur 5 bis 10 Sekunden von den Spitzenteams weg. Wenn die aber wirklich angreifen würden, denke ich, wären es doch mehr Abstand. Und vor allem hat man da auch im Fan-TV direkt gesehen, wie unruhig das Auto liegt. Da hat man wohl noch einige Probleme. Rudi Adams von der Motorsport hat es ja auch bestätigt, dass man zum Beispiel zu wenig Federweg hat. Das ist dann natürlich auf der Nordschleife tödlich.
Wenn man bisschen schlecht, Gruppen
aufsetzt. Das ist... Also die werden auf jeden Fall noch einiges brauchen. Was auch interessant ist, Phoenix Racing und Räder Motorsport sind ja, also die Einsatzteams von Audi, sind alle noch mit dem alten R8 gefahren. Die werden aber zum 24-Stunden-Rennen dann mit dem neuen R8 Ultra antreten.
Wird auch dem leichteren. Ja.
Nicht unbedingt leichter, weil einstufungsmäßig sieht es folgendermaßen aus. Der alte R8 LMS ist hier laut Balance of Performance mit 1325 Kilo eingestuft. Der R8 Ultra ist mit 1350 Kilogramm eingestuft.
Ah, okay.
Also dieselbe Einstufung wie der R8 LMS im letzten Jahr.
Ja, okay.
Der auch relativ schlecht ausgesehen hat, muss ich zugeben, finde ich, waren die Mercedes, die SLS. Die hatten 15 km/h weniger Topspeed.
Boah.
Den hat man unter anderem den R-Restriktor im Vergleich zum letzten Jahr etwas verkleinert. Hat aber auch generell Probleme, weil Heiko Motorsport ist, das mit Robi Racing, die Einsatzteams, des SLS, die sind ja letztes Jahr, waren ja die Fünfte beim 24-Stunden-Rennen und auch sehr stark unterwegs, unter anderem mit Lance David Arnold. Die sind von Michelin-Reifen auf Hankook gewechselt und da hatten sie wohl bei diesem Lauf, war der erste Einsatz, noch einige Abstimmungsprobleme.
Ja, wobei, man muss natürlich auch immer, finde ich, ein bisschen vorsichtig sein, gerade im Vorfeld des 24-Stunden-Rennens, da wird ja auch noch viel gemauert. Ja, ne? Also da gibt's ja gerade, kann ich mir vorstellen, sowohl bei Audi als auch bei Mercedes, mauert man einfach, um halt bei der Balance of Performance dann oder beziehungsweise im 24-Stunden-Rennen einfach ein bisschen besser dastehen
natürlich zu können. Natürlich, jeder, klar, der Olaf, der ist auch ein alter Fuchs, der wird jetzt auch nicht unbedingt alles gezeigt haben, beziehungsweise der hat da sicher noch was im Petto. Und wie gesagt, ich habe es angesprochen, auch die Schubert Z4, wenn Witthofer wann mit Jens aus dem Stand raus im Quali eine 8.15 fahren kann, dann können die das ganz sicher auch. Also der Z4, 8, 15, ja. Also der Z4 scheint mir dieses Jahr auch wirklich extrem stark unterwegs zu sein.
Was uns ganz kurz noch, wir sind jetzt eh schon relativ lang geworden heute, aber wir können es dann noch mit reinnehmen, was uns dann noch zur 4 GT bringt, die am Wochenende startet. Stefan, hast du, du hattest, glaube ich, da im Moment einen Überblick, ne? Weil die McLaren gehen ja auch nicht.
Ja, genau, das hatte ich eben auch schon dran gedacht. Also die McLaren gehen im Moment in keiner Serie so wirklich. Sie hatten ihre Probleme am Wochenende beim Blancpain Endurance Rennen, sind die meisten McLarens irgendwie auf den hinteren Plätzen hängen geblieben. Ich glaube,
gefunden.
Traktionskontrolle?
Genau, hatten auch Pop, vor allem Teams die Probleme, also und der und auch Ken Baller, Bei McLaren ist die Traktionskontrolle noch nicht ausgereift und darum ist ja auch dieser eine McLaren in der Gelbphase in Monza abgeflogen.
Ah, okay. Ja, also es war ja eh ein sehr verregnetes Rennen mit 40 Minuten unter Gelb am Anfang. Und gewonnen hat dann am Ende ein BMW Z4 von Mark VDS Racing. Ne? In der GT1 WM hatten die BMW Z4 aber beim Saisonauftakt noch ein bisschen Probleme. Ich habe jetzt gerade die Balance of Performance Änderung nicht vorliegen, aber ich glaube, die BMW haben da ein bisschen Bonus gekriegt jetzt ja, zwischen den Rennen. Ja,
R-Restrictor. Dürfen ja. Jetzt auch mit dem 70mm R-Restrictor fahren.
Okay.
Und sollte denen einiges an Leistung bringen, wo es ihnen ja etwas gehoppert hat.
Okay, ja, die waren auf den Geraden ziemlich langsam. Ne?
Ja.
Trotzdem würde ich zu den Favoriten halt wieder Audi, Ferrari, Mercedes zählen, da die eigentlich auch von den Besetzungen her ja. die stärksten sind nominell und ja auch in Nogaro die drei klar die Top-Teams waren. Jetzt geht's nach Zolder. Ist halt auch so ein Stop-and-Go-Kurs. Also die ersten drei Kurven sind irgendwie ganz flott und dann kommen die Schikanen. Du weißt jetzt nicht, welchem Wagen das am ehesten zugute kommt.
Sollten eigentlich, der Audi wird sicher sehr gut gehen. Ich denke auch, dass der Mercedes vor allem über die Randsteine, über die Schikane, der dürfte eigentlich auch recht gut gehen. Vielleicht wäre der Lambo noch für eine kleine Überraschung gut.
Ja, also ich meine, die Mittelmotorwagen waren ja immer ganz gut auf den Kursen
ja.
Mit den engen Ecken. Also Navarra war ja. Da immer so der Kurs, wo die Lambos die Seriensiege eingefahren haben.
Wobei man den Lambos ja mittlerweile, gut, der hat jetzt wieder 2 mm größeren R-Restriktor bekommen, den hat man die R-Restriktoren ziemlich verkleinert. Und darum fehlte das denen an Leistung.
Ja, aber gut, die Lamborghini haben halt in der GT1, wir haben eh das Problem, dass sie quasi Pro-Am-Besetzung haben,
ja.
Im Gegensatz halt zu manchen Konkurrenzteams.
Ja,
also man hat das ja letztes Mal gesehen, Peter Kopp, der in Rennen 1 vorne wegfährt und dann abgibt an Daryl O'Young und der wird so ein bisschen durchgereicht.
Ja.
Und die gleiche Sache halt mit Enge und Turn und Taxis.
Wobei Turn und Taxis ja kein schlechter war, aber im Regen...
Nein, natürlich ist er kein schlechter, aber mit den Vollprofis, die dann auf den Audis ja. Oder so teilweise drauf sitzen, da können diese Leute dann einfach nicht mithalten.
Ja. Oder auch mit All Inclusive, mit
Bastian Winkelhock. Ja, genau. Ja. Bastian Winkelhock, Jäger, Pastorelli und so, das sind dann einfach, die sind dann nochmal den Tick stärker. Wir werden 17 Autos am Start haben, also wie beim letzten Mal in der GT1-Serie, weil wieder der zweite Ford GT anscheinend noch fehlt, habe ich heute gelesen.
Okay.
Aber, also das ist Einsatzteam Sunred, aber die waren ja auch beim letzten Mal schon nicht vorne zu finden, sondern die Ford GT und die Aston Martin spielten eher, deren Kämpfe spielten sich im hinteren Teil des Feldes ab.
Weißt du zufälligerweise, wann die Aston Martin Teams, das Aston Martin Team dann auf den neuen Vantage zurückgreifen können? Oder
sie streben an, das irgendwann im Laufe der Saison zu machen.
Okay,
sagt Prost. Ja schon viel über das Standing der Serie aus, wenn in der WM quasi die nicht zuerst beliefert werden, sondern die ersten Vantage V12 gehen halt in die GT Masters an Young Driver, die haben halt welche, oder in die Blancpain-Serie oder sonst wohin, aber nicht in die WM.
Ich glaube, ein Auge sollte man aber auch noch haben am Wochenende auf die beiden China Bank Porsche von da Mühlner, die in Nogaro extrem gut gegangen sind.
Ja, vor allem.
Obwohl es ja noch die alten, glaube ich, sind. Ja. Ich weiß nicht, ob die schon die neuen Porsche da einsetzen. Aber die sind extrem gut gegangen, die sind gut besetzt auch. Und das Team ist ja auch durchfinanziert von den Chinesen, so dass Mühlner dieses Jahr jetzt nicht nur Paydriver irgendwie drin hat. Und da kann ich mir vorstellen, dass die gerade in Zolder relativ gut gehen.
Apropos Mühlner, da hat sich auch Stefan Rattel zu Wort gemeldet. Hat sich etwas darüber moniert, dass die anderen Teams wie Audi, Mercedes eine Werksunterstützung bekommen. Porsche aber, beziehungsweise Ex-Im Bank, beziehungsweise Mühlner Motorsport, welche ja die Porsche einsetzen, diese nicht erhält.
Was ich ziemlich albern finde, weil er immer gesagt hat, er will keine Werke haben
ja.
in seiner Serie, weil die ja so unzuverlässig sind. Und jetzt ist es plötzlich falsch, dass Porsche sein Team nicht unterstützt. Also
Ja, das, ich weiß jetzt, ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich sag mal so, dass die Kontakte von Müllner zu Porsche schon relativ gut sind.
Ja.
Und das ist jetzt das ist jetzt nicht ein kleines Team, was irgendwie da bei Porsche mal anklopft oder den man in Zuffenhausen nicht kennt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da schon gute Kontakte gibt, sagen wir mal so.
Ja, ist klar, aber wenn das Einsatzteam Manted zum Beispiel wäre, dann wird der Porsche noch ein bisschen anders rennen.
Oder wenn Porsche jetzt, sagen wir mal, noch ein oder zwei Werksfahrer
Ja.
abstellen würde, die dann da bei den Rennen noch dazu stoßen würden. Aber das ist eben nicht der Fall.
Nee.
Porsche hat sich ja relativ schnell, glaube ich, davon auch offiziell distanziert, oder? Von der GT1 WM.
Die haben da, glaube ich, nie was richtig zu gesagt. Ich glaube, das war die Distanzierung, dass sie sich dazu nie
Ich
geäußert
meine
haben,
auch.
irgendwie großartig.
Ich meine, dass sie mit der GT3-Idee an sich nicht so glücklich sind, das hattest du ja schon öfter im Zusammenhang mit der VLN gesagt, Flo.
Ja,
Ich meine auch.
wobei mit GT3, sie verdienen ja für, ich weiß nicht, ob sie Geld unterm Strich damit verdienen, aber es werden ja doch auch einige Fahrzeuge damit abgesetzt.
Ja, natürlich, aber eben was so werkseitige Engagements oder so angeht. Da war noch diese ganze Nürburgring-Geschichte jetzt.
Ja, es gibt ja diesen Dissonanzen zwischen Porsche und dem Veranstalter der VLN beziehungsweise des 24-Stunden-Rennen eben aus dem letzten Jahr
Hybrid Porsches.
wegen des Hybrid-Porsche,
Okay.
wo man da so kurzfristig die Regeln geändert hat und Porsche dann gesagt hat, wir machen so einen Quatsch nicht mit, wir bringen hier eine neue Technologie hin und die machen es uns schwer und geht halt wieder. Es ist auch so, dass Porsche, das habe ich von einem oder anderen Teammitglied und Inhaber mal gehört, dass Porsche auch bei dieser ganzen BOP-Geschichte häufig, sage ich mal, nicht die Nachdrücklichkeit gegenüber Serienveranstaltern immer an den Tag legt, die sich manch ein Teamherr oder Teambesitzer wünscht.
Ja, es ist halt auch ein, also ich meine, das ist halt ein verdammt schwieriges Thema, wie man damit umgeht. Also ich meine, ach, ich weiß mittlerweile auch nicht mehr viel dazu zu sagen.
Ich meine, man muss Porsche auch, finde ich, da mal auf der anderen Seite ein bisschen in Schutz nehmen. Ich meine, die haben die Entwicklung des neuen 911er irgendwie, also der Rennversion, ein bisschen vorgezogen. Sie haben wahnsinnig viel getestet im letzten Jahr. Sie haben sehr viel Geld ausgegeben, um den Wagen gegenüber dem Ferrari wieder konkurrenzfähig zu machen.
Was da auch ist,
Mit einem
aber was mir persönlich an Porsche extrem aufgefallen ist, seitdem man den überarbeitet hat, er ist extrem unzuverlässig. Man hatte jetzt wieder beim Falken Porsche in der VLN eine gerissene Antriebswelle, die zweite im zweiten Lauf. Beim letzten Lauf hat, also beim ersten Lauf, gab es zwei Radlagerschaden an dem Mantei Porsche. Also die Zuverlässigkeit sieht da anders aus.
Ja, aber ich glaube, das hast du also ich meine, das ist ja im Prinzip, es ist ja eine Neuentwicklung und der Wagen, klar, man basiert natürlich auf dem bekannten System,
Ja.
aber es ist halt schon so wahrscheinlich sehr, sehr viele neue Teile drin
Ja, klar.
und da wird man sehr viel Neues gemacht haben. Aber ich denke, dass sich diese dass sich diese Geschichte oder dass sich das mit dem Porsche auch schnell geben wird. Die brauchen einfach ein paar Rennen und dann haben sie den Wagen, denke ich, dann auch wieder
Ja.
gut im Griff.
Wenn es einer hinkriegt, dann Porsche.
Ja, sehe ich auch so. Also da bin ich relativ entspannt, was das angeht.
Zusammen mit der GT1 WM haben wir dann natürlich wieder die GT3 EM am Start, die aber wie in Nogaro auch schon nur 12 Autos im Feld hat, also ein bisschen traurig. Und wahrscheinlich auch in ihren letzten Zügen liegend. Ich weiß nicht, ob die noch 2013 bestehen wird, die Serie.
Meinst du, dass es sich dem
Also,
Ende entgegenneigt?
man hat doch, also ich meine, 12 Teams dieses Jahr schon nur und die Blancpain-Serie ist da eindeutig die Serie, wo die Teams interessierter dran sind auf europäischer Ebene.
Meine, wir hatten am Wochenende 57
Ja,
Starter.
also ich meine, was will man denn da noch mit dieser Serie? Also da haben sich jetzt ein paar neue Teams eingefunden, das aber auch halt eher namenlose Geschichten sind. Und solche wie Luxury Racing mit ihren Ferraris, die ursprünglich gemeldet waren, haben jetzt halt wieder abgesagt. Also die hatten fürs erste Rennen abgesagt und haben jetzt das zweite auch wieder abgesagt. Ich sehe nicht so wirklich eine Zukunft für die Serie, weil es einfach dann doch zu viele GT3-Serien sind und wir dann im Grunde zwei auf europäischer Ebene haben. Und von denen ist halt eine ganz klar die beliebtere.
Man muss sich ja nur mal aus Sicht der Paydriver den Kalender ansehen. Die GT3M fährt in Nogaro, Navarra, Algarve, Moskau und dann in Zolder. Und die Blancpain-Serie fährt Monza, Silverstone.
Ja.
Was natürlich deutlich attraktiver ist für die.
Das sind die längeren Rennen und die attraktiveren Strecken. Ich meine, die Blancpain-Serie ist ja entstanden, weil die Gentleman Driver gesagt hat, das ist das, was wir wollen. Dafür wollen wir Geld ausgeben. Längere Rennen auf tollen Strecken. So, und das sind nun mal die, die in diesen Pro-Am-Teams das Geld reinbringen.
Ja.
Weil das hat die GT3 eben nicht. Also.
Da werden wir, schauen wir mal, wie sich die Saison entwickelt. Also ich meine, das, wir hatten ja heute auch schon über die WTCC gesprochen, da kann man sich ja auch schon, gut, die wird 2013 wieder stattfinden, aber auch da, ich meine, sieht es ja auch nicht so schön aus, aber wenn du natürlich so wenig Starter hast, dann ist natürlich dementsprechend also wenn du eine andere Serie hast, die so stark die Teams anzieht, dann ist es natürlich dann schwer, da Konkurrenz machen zu können. Jetzt haben wir fast die 2 Stunden voll und ich denke, damit haben wir heute aber auch alles durch. Es war ein ganz schön vollgepacktes Programm, weil wir auch viel über die Formel 1 und lange über die Formel 1 gesprochen haben. Deswegen sind wir wieder ein bisschen länger geworden, aber so 2 Stunden soll ja auch so unser Maximum sein. Wie gesagt, es ist am Wochenende, um so einen ganz kurzen Ausblick auf die Serien, die oder beziehungsweise die Rennen, die am Wochenende stattfinden, zu werfen, ist natürlich die Formel 1 zu nennen. In Bahrain, da wie gesagt, hoffen wir einfach, dass das Rennen dann dementsprechend ruhig läuft und nicht von den Problem, dem politischen überschattet wird, obwohl ich hier sowas so bei Twitter in den letzten Stunden so reingelaufen ist und heute ist Mittwochabend, wie gesagt, wir zeichnen uns ja immer auf, das liest sich alles nicht wirklich gut. Dann haben wir natürlich die NASCAR mit Kansas, das hatten wir erwähnt, die 4 GT, GT3 in Zolder. Wir haben übrigens auch die GP2, die haben wir heute ein bisschen rausgelassen, aber die fährt auch ihr Rennen in Bahrain. Wir haben sowohl Samstag und Sonntag, das ist klar. Am Sonntag sind dann noch die International Superstars in Imola. Da weiß ich nicht, überträgt das Motors TV noch? Ja, ne? Das zeigen die, glaube ich, noch, ne? Diese italienische Serie. Das
weiß ich gerade auch nicht, auch wenn ich Motors TV kriege, aber da kann ich nichts.
Ja. Da bin ich jetzt auch gerade überfragt. Und wir haben noch für die ganz hartgesottenen die V8 Supercars, die australische Serie, die fahren aber in Neuseeland und das habe ich jetzt auch nicht die Zeiten irgendwie im Kopf. Das müsste man dann auf die Seite mal schauen. Das Wochenende ist also ein bisschen ruhiger, aber wie gesagt, mit 4 GT und Formel 1 und NASCAR sind wir irgendwie ganz gut belegt. Ich danke heute, ich war am Anfang, das fiel mir auch erst später auf, ein bisschen schnell, habe gar nicht vorgestellt, wer alles dabei war, aber die meisten kennen ja die Stimmen und die Leute, die dabei sind, natürlich heute wieder Flo aus Enderby, Stefan, Jan und der Mann für die japanischen Serien, Tim, beziehungsweise auch bekannt unter Yankee im Chat, der uns die Serie nahegebracht hat, beziehungsweise auch von der Formel Nippon berichtet hat. Ich bedanke mich erstmal bei allen Vieren, die heute Abend dabei waren. Ich bedanke mich an alle, die 2 Stunden wieder sich hoffentlich gut unterhalten gefühlt haben. Wir verabschieden uns jetzt bis nächste Woche Donnerstag wieder und damit verbleibe ich dann und wünsche euch allen noch einen schönen Tag, beziehungsweise ein gutes Wochenende. Bis dann. Tschüss.